Es ist mal wieder Adventszeit und was soll ich sagen, auch dieses Jahr werden wir euch an jedem Advent eine Folge aus dem Premium-Feed kredenzen. Heute legen wir los mit So ein Mist. Samt und meine Wenigkeit unterhalten sich über Xbox, die Microsoft-Zukunft und vieles mehr und der ein oder andere Spielehersteller bekommt da noch sein Fett mit ab. Wer Interesse an dieser Folge hat, der kann auch gerne mal auf steadyhq.com/nerdpodcast vorbeigehen und eine 30-tägige Probemitgliedschaft abschließen. Dann könnt ihr nämlich noch die aktuelle Folge kurz, aber gut genießen. Aber jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
So ein Mist!
Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von So ein Mist! Mit dabei habe ich den nicht so mistigen Nerdy. Ich grüße dich.
Ja, hallo.
Warum hast du jetzt schon wieder so eine Laune?
Ja.
Du wirkst so, als wenn du uns jetzt erstmal so eine Geschichte aus deinem Leben erzählen möchtest. Oh. Du guckst mich so an. Ich sehe es in deinen Augen.
Ja, genau. In den Augen über Discord. Und generell geht es mir erstmal ums Thema Auto. Und zweitens.
Ja, da fängt es schon an.
Ja. Und zweitens E-Auto. Ich habe jetzt seit drei Wochen, irgend sowas in dem Dreh, zwei oder drei Wochen, habe ich ja jetzt mein neues Auto, ist ein E-Auto, weil ich mir gedacht habe, okay, das wird sowieso zukünftig der Standard werden und dann kannst du auch jetzt gleich anfangen und 400 Kilometer auf der Autobahn schafft er auch, also easy. So, es geht mir noch nicht mal speziell nur um das Thema E-Auto, Verbrenner, weil ganz ehrlich, das kann ich ganz kurz abhaken, da sind wir Deutschen einfach nur blöd. Es tut mir leid, aber ich glaube, wir sind das einzige Land, die da sehen, aber ich will mein scheiß Verbrenner haben. Das braucht doch Emotion, der Vierzylinder. Und dann denkst du, oh, nee. Ja, genau. Und dann hast du ein Kind, was in 30 Jahren erstmal mit irgendwelchen, wir haben ja jetzt schon diese Insektenplage da in den USA. Woher kommt das wohl? Man weiß es nicht so richtig, aber ich glaube, das haben die irgendwann mal vor ein paar Jahren alles vorhergesagt. Naja, Mensch. So. Und dann denke ich so, gut, E-Autos werden sicherlich nicht die letzte Rettung sein, aber es ist zumindest ein kleiner Teil. Aber, das Problem ist, ich habe den Eindruck, viele Leute sind damit noch sehr überfordert mit dem Thema. Denn die meisten Leute sind gewohnt, du fährst zur Tankstelle, machst dir voll, bezahlst, gehst. Das ist halt bei einem E-Auto nicht so. Also,
nee.
Du schließt den an die Ladesäule an, gehst in der Zeit einkaufen und dann ist er meinetwegen in meinem Fall ist er meistens dann so bei 90-95% Akkulade. Aber auf den letzten Prozent ist es wie bei jedem anderen Gerät auch.
Das dauert nochmal super lang.
Ja, dann lässt nämlich die Ladeleistung nach, so bei den letzten 5%. Da dauert so 1% zwischen 5 und 7 Minuten. Diesen 1% fahre ich vom Parkplatz runter, fahre meine, weiß ich nicht, 5 Kilometer und dann ist er wieder weg. Deswegen lohnt sich das nicht wirklich. Das sind ein paar Kilometer am Ende auf der Kilometeruhr sozusagen, also die ich dann extra fahren kann. Ja? Lass das am Ende, die 5%, lass das am Ende 20 Kilometer ausmachen oder was weiß ich.
Ja.
Und das, also ich bin einmal ausgeflippt. Ich wollte laden, bin zu DM gefahren, ja, da komme ich gleich auch noch auf ein zweites Thema, denn das ist dann eher so ein allgemeines Problem. Ich habe mich an die Ladesäule gestellt und sehe, okay, die Ladesäule hat einen Schnelllader und einen normalen AC-Lader, was dann halt 11 Kilowatt sind, wo du so einen Akku normalerweise zu Hause über Nacht lädst, also über 8 Stunden oder so. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, der DC-Lader ist voll, dann schließt du den erstmal an den AC-Lader an, damit du zumindest ein bisschen was reinkriegst. Und denk mir so, nach dem Einkaufen, also ich brauche ungefähr 20 bis 30 Minuten und mit dem DC-Lader wäre dann, wie gesagt, gerade bei 95% wieder und dann kann ich wieder meine 400 Kilometer fahren. Dann komme ich raus aus dem DM, da steht dieses Auto da immer noch. Mhm. Und ich gucke so auf diese Ladesäule und denk mir so, oh, schön, habe ich gesagt. Der lädt noch mit 8 Kilowatt. Also ich sage mal, um einen Akku schnell zu laden, redet man so zwischen 100 und 150 bis 200 Kilowatt. Mhm. Und dann denke ich so, dann muss ich erstmal laut ausstoßen, was ein Idiot, das Auto ist bei 98%, was soll das hier, der kann doch schon längst fahren, bis ich merke, dass der drin sitzt. Bei, oh no. Bei offener Tür. Und dann konnte ich ihn natürlich nicht mehr freundlich fragen, mhm, ob er denn vom DC auf den AC-Charger wechseln will, wenn er unbedingt die letzten 2% noch drin haben will. Dann bin ich untersetzt
beschämt weggegangen,
ins Auto gesetzt und bin zum nächsten Charger gefahren. Und dann habe ich auch Folgendes rausgefahren, das war auch gut so. Denn ich krieg so die Rechnung für diesen Charger, sage ich mal, und denk mir so, wow, 75 Cent die Kilowattstunde? Irgendwie, ich habe doch einen Tarif und alles. Ja, und das ist das nächste Problem. An den Ladesäulen siehst du nicht, mit wie viel du lädst. Weil jeder Anbieter hat verschiedene Tarife. Da kannst du zwar denn verschiedene Ladesäulen ansteuern, auch von Fremdanbietern, aber die zeigt dir nicht an, für wie viel du lädst.
Okay.
Und dann habe ich rausgefunden, bei diesem Anbieter, und das musst du dir vorstellen, in der Stadt mit den 50 Kilowatt Ladern nehmen die 75 Cent die Kilowattstunde.
Ja.
Die Karte, die ich habe, gilt aber für dieselbe Firma mit diesen High-Performance-Chargern, die bis zu 300 Kilowatt haben. Und dann lade ich für 49 Cent die Kilowattstunde.
Hm.
Und das muss man wissen.
Das heißt, wenn du langsamer lädst, dann ist es teurer?
Ja, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wie gesagt, du weißt es vorher nicht. Ich habe den einmal aufgeladen und ich dachte, oh ja, ist ja easy hier, DM zahlt. Stand auch in der App hier, der Lader ist kostenlos. Und gab es ja auch mal eine Weile. Nein, das war nur nicht in der App nachgetragen. Und dann habe ich auf einmal die Abrechnung auf der Kreditkarte gesehen, 45 Euro. Da dachte ich so, was? Ja, das muss man wissen. Und das weißt du erst im Nachhinein. Ey, ich sag's dir, das wundert mich gar nicht. Also ich meine, abseits mal von diesen... Ey, mach das nicht. Ich stelle mich 2 Minuten an den Tanker, kann ich schön weiter meinen Kraftstoff verbrennen. Die lasse ich mal außen vor. Aber ich kann die Leute verstehen, die dann sagen, das ist mir alles zu kompliziert. Weißt du, das ist so, ich will doch einfach nur, ich will einen Preis sehen, ich will tanken oder laden und dann will ich weiterfahren. So, damit ich weiß, was Sache ist. Ey, ich sag's dir. Boah, also...
Ja. Das ist halt die Problematik, die wir einfach bei E-Autos haben werden am Ende. Ich meine, es geht, glaube ich, in dieselbe Richtung ein wenig wie die ganzen 1000 Abo-Modelle und all so ein
Kram, ja.
Auch jetzt schon hat. Mhm. Du hast einfach deswegen so viele Anbieter und irgendwie teilen sich dann vielleicht irgendwelche bestimmte Anbieter eine Ladesäule, aber nicht jede Ladesäule kannst du dann nutzen, zumindest nicht mit deinem Tarif und
richtig.
All der ganze Kram. Also
und weißt du, was der Plot-Twist ist?
Na?
Jetzt habe ich einen Tarif bei Tesla abgeschlossen und lade da für 40 Cent.
Mensch.
Ja. Und dann denke ich so.
Ist das auch ein Tesla-Auto oder
nein,
ist es einfach nur ein Tarif?
Nein. Ah. Du kannst jetzt ja seit einem halben Jahr oder so, kannst du ja auch Fremdmodelle an den Dingern laden.
Mhm.
Und dann denke ich so, geht doch. Weißt du? Und da weiß ich, und da wird mir in der App, bevor ich lade, wird mir angezeigt, es gibt halt 2 Tarife, bei harter Auslastung 44 Cent und wenn es leer ist, 40 Cent. Bis jetzt war ich noch nie da, also für alle Leute, die sich fragen, warum habe ich in 2 Wochen so oft geladen, weil ich natürlich jetzt erstmal im Spiel so, ich spiele erstmal, ich gucke erstmal, wie funktioniert das Ganze und tatsächlich habe ich in diesen 2 Wochen schon 1000 Kilometer auf das Auto gefahren. Ups.
Nice.
Oh mein Gott. Und deswegen denke ich mir so, es geht doch. Und ich hoffe...
Ja, ich habe halt die Sorge natürlich, es ist immer noch Tesla. So, ich habe so die Sorge, dass das jetzt ist.
Ja.
Aber warte noch mal so 4, 5, 6 Jahre. So. Wenn dann diese Gunst dann auch wieder weg, wenn dieses Ranlocken auch wieder weg ist von denen. Also, ich weiß nicht.
Ja, dann kann ich aber den Tarif monatlich kündigen.
Ja, natürlich, klar. Aber ich meine sozusagen jetzt noch schnell ausnutzen, bevor die halt auch dann natürlich umswitchen, weil.
Richtig, ja.
Ich vertraue Tesla in keiner Hinsicht.
Nee, das ist halt, ja, da muss man eh sehen. Also, wenn der Chef da auf einmal sagt, der berühmte. Ja, wir machen das jetzt wieder alles anders. Da kann sich das natürlich alles kippen. Aber durch diesen Ladetarif ist jetzt erstmal Bewegung in den Markt gekommen. Jetzt bieten nämlich andere auch schon für 39 Cent das Laden an. Und ich finde einfach, also das müsste einfach reguliert werden. Kann nicht sein, dass ja jeder seinen eigenen Tarif macht, weißt du? Und du denn als Fahrer blöd dastehst, wenn du an der Ladesäule lädst. Oder nehmen wir einfach mal die Autobahn. Da musst du laden. Da kann auch nicht jeder Scheibe spielen, sage ich mal, und sagen, ja, ich nehme jetzt den Tarif und den Tarif. So, und das ist gerade so, wo ich sage, ich verstehe die Leute, die sagen, das ist mir alles zu kompliziert, aber ich sag mal, ich würde ihn auch nicht mehr weggeben wollen. Das ist schon mal das Gute.
Ich meine, du meinst doch immer, das Auto an sich ist okay. So, es ist eher die Ladesituation, die dich abfuckt.
Ja, und die Leute, die dann stundenlang an dem Lader stehen, weil sie vielleicht, weil sie es auch nicht besser wissen. Ne? Also, vielleicht stehen die da einfach und denken, du, mein Benziner, den habe ich auch immer voll gemacht.
Ja.
Und deswegen mache ich das mit meinem E-Auto jetzt auch so, was aber nicht der Fall ist, weil, wie gesagt, die letzten Minuten, die du da stehst, das bringt dir halt gar nichts. Ne?
Ja.
Naja.
Ach ja. Ja, und was wollen wir noch? DM? Du hast irgendwas von DM?
Ja, das war auf dem DM-Parkplatz,
ach so,
die da einen Charger hingestellt haben. Ja,
du hast nicht noch ein Erlebnis in DM oder sowas?
Nee, also ich weiß nicht, ich bin nicht der Drogerie-Fan. Sagen wir es einfach mal so. Ja. Ich gehe da kurz rein, hol mein Deo und mein Shampoo, dann bin ich wieder raus. Weißt du, das ist...
Was soll man da auch machen? Ne? Also.
Ja, deswegen. Es gibt Leute, die könnten da den ganzen Tag drin stehen. Ich habe ja hier Teenager-Mädel zu Hause. Das ist der Wahnsinn, was die da alles finden. Also, ich glaube, die kennt den DM in- und auswendig. Das ist, wo ich dann immer so dastehe und denke so, was soll ich machen? Ja, also, ich bin zum Glück auch relativ unempfindlich, was so Zusatzstoffe angeht und so. Und deswegen bin ich da entspannt.
Bin halt auch nur so, ne? Drogerie gehe ich halt rein, so Kontaktlinsenflüssigkeit oder so.
Ja.
Das brauche ich da, aber dann wäre schon. Ja, nee. Ich meine, doch hier Sonnencreme, weil ich meistens halt so 50er brauche, wegen Sonnenallergie und sowas. Deswegen ist es halt gut, in eine Drogerie zu gehen, weil im Supermarkt hast du entweder nur eine Marke und zahlst dich dumm und dämlich.
Ja, ja.
Die haben 50er einfach gar nicht.
Mhm.
So, deswegen ist das ganz gut. Aber ja. Aber ich kann eine wunderbare Überleitung machen von Tarifen, die wahrscheinlich teurer werden. Und zwar reden wir heute, und das weißt du noch gar nicht, weil wir haben gar nicht darüber gesprochen, über was wir heute reden.
Das ist mir auch gerade aufgefallen, während ich darüber.
Ja, immer so, oh nein, haben wir ein Thema. Also natürlich, als wenn ich anfangen würde, ein Thema zu haben. Mhm. Ich meine, es ist gleich ein bisschen offensichtlich, über was wir heute reden müssen. Es ist natürlich einfach insgesamt Industrie, aber vor allem natürlich unseren besten Freund Microsoft. Wir müssen darüber reden.
Mhm.
Und wir sollten auch ein wenig die Square Enix-Situation anreden, die jetzt langsam ins Rollen kommt. So. Es geht einfach
bergab.
Ja, es geht bergab und es sind Nachwehen von der Corona-Zeit, in der alles zu gut lief.
Mm.
Wodurch natürlich in einer kapitalistischen Welt, in der wir nun mal leben, natürlich alle dachten, oh, wir haben jetzt ja so schön viel Wachstum, aber natürlich nicht begreifen, dass dieser Wachstum jetzt nicht mehr so bleiben wird, sondern runtergehen wird. Was nicht heißt, außer Square Enix, das ist etwas anderes, aber was jetzt nicht heißt, dass es den Firmen schlecht geht. In vielen, vielen Fällen, muss man sagen. Nicht in allen Fällen. Es gibt kleine Firmen, haben das größte Problem aktuell, logischerweise. Aber die meisten Firmen, die jetzt irgendwie, was weiß ich, Microsoft mit ihren Schließen von Bethesda stürzen und sonstiges. Es ist jetzt nicht so, dass es denen schlecht ging. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie hieß, oh, ja, Hi-Fi Rush, das hat uns so unendlich Minus gemacht und Evil Within hat sich auch überhaupt nicht verkauft. Dieses Studio können wir leider nicht mehr unterstützen. Das ist nicht der Fall.
Ja.
Im Gegenteil, Microsoft selbst hat sich ja noch auf die Schultern geklopft und gesagt, wie gut Hi-Fi Rush lief und wie zufrieden sie damit sind. Dann das Studio zu schließen, wahrscheinlich das einzige Studio, das überhaupt besitzen, das diese Art von Videospiele machen könnte. Wirklich das einzige Studio. So, wenn ich darüber nachdenke, was besitzt Microsoft? Kein Studio von denen könnte auch nur in Fansen ein Spiel wie Hi-Fi Rush machen und ich behaupte sogar, niemand in Fansen ein Spiel wie Evil Within.
Ja.
Weil haben sie einfach nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sie in Sachen Einkaufen sehr, sehr stumpf vorgegangen sind. Ohne mit Idee dahinter, warum kaufen wir diese Studios? Weil mal davon abgesetzt, der Masche letzter Zeit eher war, Publisher aufzukaufen.
Mhm.
So, früher haben sie noch so einzelne Studios gekauft, was ich sinnvoller empfinde als den ganzen Publisher. Weil jetzt haben sie halt Bethesda und jetzt haben sie Activision Blizzard. Aber ich gucke mir deren Portfolio an und denke mir so, das ist jetzt nicht so divers.
Ja.
Und jetzt auch nicht alles so, wo ich sage, oh, das sind aber jetzt auch alles die Top-Kracher. Also Activision ist eigentlich nur wirklich interessant wegen Call of Duty. So, das willst du haben.
Mhm.
Blizzard macht Geld wegen den Sachen, die halt bisher immer funktionierten. Auch wenn sie langsam weniger funktionieren, aber ein World of Warcraft macht immer noch Geld. Ein Overwatch macht zwar vielleicht nicht mehr so viel Geld wie früher und ist nicht mehr so relevant wie früher, aber es macht noch genug Geld auf jeden Fall. So, aber dann fällt mir auch, ich meine, weiß nicht, Activision, was gibt es noch von Activision, was so richtig groß ist? Hatten die ein Musikspiel? Ich glaube nicht, oder? Also jetzt aktuell noch.
Boah, beim Activision-Portfolio kenne ich mich überhaupt nicht aus. Activision war in den 90ern, frühen 2000ern halt eine Firma, wo du ganz viele unterschiedliche Marken hattest, wie Pitfall und sowas alles, ne?
Ja.
Wo du gesagt hast, hey, ein Activision-Spiel, coole Sache, aber das gilt ja für viele Publisher heutzutage,
ja,
die irgendwann mal ihren Weg in Anführungszeichen gefunden haben und jetzt diese Sachen halt nicht mehr machen, weil sie dann irgendwann gesagt haben, hey, das alles andere lohnt sich ja nicht und wir machen das jetzt so. Das Problem ist, was ich bei Microsoft sehe, ist das ständige, wir bringen immer dasselbe raus. Weil wenn du eine Microsoft-Präsentation guckst, gibt es manchmal kleine Überraschungen, aber der Großteil ist Shooter und Racing Games.
Was? Willst du etwa sagen, du fährst nicht über das nächste Forza, das rauskommt?
Also,
willst du nicht das Auto auf der Bühne sehen? Liebst du nicht Autos auf der Bühne?
Also, ich mag ja generell Autos, aber ich finde, die haben bei einer E3 bzw. Summer Games Fest Bühnenpräsentation nicht viel verloren. Weil das Ding ist einfach, was machst du denn damit? Da steht doch bloß ein Auto rum, weißt du?
Ja.
Und dann nehmt doch lieber diese Karre, die da so exklusiv ist und macht da einen schicken Trailer draus. So.
Nee, Auto kommt auf Bühne. Kauf Produkt.
Ich finde, also vielleicht bin ich da ein bisschen klassisch angehaucht durch die letzten zwei Jahrzehnte, aber ich finde, auf der Bühne gehört der Präsenter. Mit einer Leinwand. So.
Ja.
Und dann soll er eine Überraschung ansagen oder was weiß ich, wie das abläuft, wie das genau geplant ist, weil es gibt natürlich auch arschlangweilige Präsentationen in den letzten Jahren. Aber der soll dann halt sagen, hey, ich habe da noch was für euch, dann geht das Licht aus und der Trailer beginnt und alle freuen sich. Aber was ich schon seit der Xbox 1, nicht One, Xbox 1 merke, ist immer das Gleiche, dass Microsoft sagt, dass die Leute im Chat sagen, ja, ist ja immer das Gleiche. Da gibt es ja immer Shooter, Horror oder Racing Games. So, und dadurch hat Xbox halt keine wirkliche Identität. Die hatten damals, also sie versuchen es ja jetzt wahrscheinlich nochmal mit der nächsten Xbox, gehe ich jedenfalls davon aus, die hatten halt mit der 360 einen riesen Vorteil, weil sie so früh rausgekommen sind. So, und deswegen haben sich so viele Leute die Konsole gekauft und dadurch ist automatisch das Rad ins Laufen gekommen, dass die Publisher sich da drauf gestürzt haben, weil sie auch einfach zu programmieren war und eine relativ einfache Architektur hatte. Und damit haben die sich halt da drauf gestürzt. So, diesen Vorteil will Microsoft jetzt nochmal haben, aber ich glaube, das funktioniert halt nicht so oft. Und wir sehen ja auch ganz oft, naja, es funktioniert halt nicht so gut, wie schwächere Hardware zu haben und gute Spiele. So, wir sehen es ja, also Paradebeispiel ist ja immer Nintendo gewesen, Game Boy, sage ich mal, das basiert auf dem Prozessor, der war schon ein paar Jahre auf dem Markt, die Switch jetzt. Und, oder die Wii als eine der meistverkauften Heimkonsolen. So, aber ich weiß, darum soll es nicht gehen. Ich finde einfach, Microsoft hat dafür, dass sie sowas nicht auf die Reihe kriegen, die haben ja kein diverses Portfolio, so, die können ja nicht mehr überraschen.
Für mich ist halt das irre. So, sie besitzen jetzt langsam so viel vom westlichen Markt, so von den Entwicklern her.
Ja, ja.
Ich meine, deswegen gab es ja auch das große Drama, ob das überhaupt erlaubt werden sollte, dass sie Activision kaufen. Weil mit Bethesda und sie einfach schon selbst einfach so viel Markt besitzen.
Ja.
Aber das ist halt das Irre. Sie besitzen so viel von diesem einen Markt, so von alle Sachen, die jetzt, also ich habe mir gerade angeguckt, zum Beispiel, was Activision jetzt 2020 bis jetzt rausgebracht hat. Das ist halt Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare 2, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, Sekiro Shadow Die Twice, aber die Stadia-Version. Das ist auch eine Sache, die wahrscheinlich auch nie wieder passieren wird. Ich glaube, dass From Software da nochmal Bock hat, mit denen zu arbeiten. dann kam Crash Bandicoot 4 von Toys for Bob gemacht. Dann kam Call of Duty Black Ops. Dann nochmal ein Port von Crash Bandicoot 4. Dann nochmal ein Port von Tony Hawk Pro Skater. Call of Duty Vanguard. Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Warfare Warzone 2.0. Crash Team Rumble. Ich glaube, das ist instant gestorben, als das erschienen ist.
Ja, ich habe auch nie wieder was davon gehört. Ja.
Das ist letztes Jahr erschienen. Um was mal anzumelden.
Oh je.
Im Juni. Das ist, glaube ich, über die Instant geschaut. Was ein bisschen schade ist, weil ich wette, das ist ganz witzig, aber ja. Aber dann kam noch Call of Duty Warfare 3 und Call of Duty Warzone Mobile. Und ich glaube, man merkt so ganz, ganz deutlich, dass zum Beispiel jetzt allein Activision als sich als Publisher, als Entwickler sozusagen, sie haben Call of Duty, sie haben hier und da mal so eine Nostalgie-Sache. So dieses Crash, was auch nur kommt, weil, wie ich auch schon in meinem Video besprochen hatte, hat ja Liam Robertson die Recherche gemacht, dass ja sowas wie Crash, Remake und sonstiges, das kam ja alles nur, weil das Team darum in Anführungszeichen fast schon gebettet hat, sowas machen zu dürfen. Weil Activision so will das ja alles gar nicht. Die sollen alle noch Call of Duty machen. Das ist alles scheißegal. Und das ist natürlich beeindruckend, dass sie dann trotzdem sowas wie Crash Bandicoot 4 und Crash Rumble überhaupt dann erlaubt haben, noch zu machen. Was aber auch nicht mehr passieren wird, weil die Verkaufszahlen waren nicht gut genug. Dann wiederum haben sie auch nicht gut hinbekommen, es überhaupt zu bewerben, dass diese Spiele existieren. Ja, das heißt, du hast also jetzt Activision. So, die machen eigentlich nur Call of Duty. Und alle Teams in Activision sollen für Call of Duty arbeiten. Toys for Bob hat da einen Vorteil. Toys for Bob hat sich, ich weiß nicht wie, aber sie haben sich freigekauft. So, die sind ja nicht mehr bei Activision.
Ja.
Die sind jetzt unabhängige Entwickler, weil die haben es geschafft, das, was super selten funktioniert, dass ein internes Team oder ein Team, was mal aufgekauft wurde, sich wieder freikaufen kann. Und ich glaube, das ist das Beste, was Toys for Bob hätte machen können, weil entweder schließt ihr Activision aktuell Studios oder packt sie mit anderen Studios zusammen, die am Ende Call of Duty machen.
Ja.
So, das heißt, Activision hat als Pfeiler eigentlich nur Call of Duty. Ich würde sagen, bei Blizzard hast du aktuell eigentlich richtig, richtig fett nur Overwatch. So, das ist das, was richtig, richtig fett noch präsent ist und was man noch mitbekommt. So, deren Dota-Klon, was war das? Du weißt schon. Heroes, war es Heroes irgendwas? Irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Irgendwie sowas. Warte, ich wette, wenn ich eingebe Blizzard Dota-Klon, dann kommt HOTS, war es. Wie war es ausgeschrieben? Heroes oder so. Oh mein Gott, wie peinlich. Es tut mir leid, dass ich das nicht hinbekomme. Aber
Heroes of Storm? Okay, ja, ich weiß ja nicht. Irgendwas.
Es ist witzig, dass. Warum steht das denn? Das ist. Mein Gott, es tut mir leid, dass ich nicht der größte Blizzard-Fan bin. Ja, Heroes of the Storm. So.
Ja,
ich wusste irgendwas genau, mit Storm, irgendwas mit Heroes.
Ja, ja.
Ja, okay. Ja, genau. Also, das gab es auch. Aber ist halt logischerweise gegen Dota und League of Legends keine Chance. Also
ist
da gewesen, es hat sein Geld gemacht, aber dennoch. Ich glaube, die große fette Marke von Blizzard ist jetzt gerade noch Overwatch, was am Ende auch wieder ein Versus-Shooter ist am Ende des Tages, weil sie haben ja auch die Koop-Kampagne komplett eingestampft und die wird halt nicht mehr kommen, obwohl das große Ding von Overwatch 2 sein sollte. Das heißt, wir haben Call of Duty, was sozusagen ein Team-Shooter ist. Wir haben Overwatch, was ein Team-Shooter ist. Dann haben wir noch ganzen Bethesda-Leute. So, ich möchte hier nochmal anmerken, dass ich es beeindruckend finde, dass ein Studio wie Tango Gameworks geschlossen wird, wenn dessen dieses andere kleine Team, das bisher nur Scheiße abgeliefert hat in letzter Zeit, noch da ist, und zwar Bethesda Softworks.
Ja.
So, es tut mir leid, ja, Starfield hat viele Spieler gehabt, aber es ist einfach Grütze. Ich weiß, es gibt Leute, die haben Spaß damit. Und das ist auch okay, dass man damit Spaß hat. Aber wenn nun mal die Masse an Spielern, die sich darauf gefreut haben, oder Spieler, die davon vorher nichts wussten und gar keine Erwartungen hatten, so hart darauf abgehen und sagen, das ist einer der langweiligsten Kackspiele, die überhaupt nur spielen kann, so vielleicht sogar langweiliger als damals No Man's Sky in der Urversion. Das muss man halt erstmal hinbekommen. Und davor haben sie halt auch nur nicht so gute Sachen produziert. Ich meine, du musst dir vorstellen, dass sie jetzt gerade wieder auf ein Hoch schwimmen wegen einer Serie, die nichts mit Bethesda zu tun hat. So, die Fallout-Serie kommt raus und auf einmal wollen alle Leute wieder Fallout-Spiele spielen. und spielen dann halt Fallout 4 und sowas. Von auch kein katastrophales Spiel, aber auch entfernt ist nicht ein Spiel, was damals schon seiner Zeit irgendwie würdig war. So, es war damals schon altbacken und komisch und seltsam, dass sie jegliche vernünftigen RPG-Elemente rausgeschmissen haben und all so ein Kram. Das ist so, ja, das ist für mich einfach so ein Entwicklerteam, wo ich denke, das hätte man gerne schließen können. Ja. Aber logisch, da es natürlich das Studio ist von dem Publisher selbst, wird das nicht eingestampft, deswegen müssen andere folgen. Ich meine, wir haben da noch ID oder id Software.
Id Software, ja, genau.
Die halt Shooter machen, aber immerhin andere Shooter.
Und vernünftige vor allem. Also
vernünftige Shooter.
Da kann man sich, finde ich, nicht so wirklich beschweren. Also Doom Eternal ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich sag mal, id Software, also würde ich schon ungern wollen, dass die irgendwie down gehen, aus meiner Geschichte
raus.
Wobei
ich Angst habe. Ich weiß nicht, wie hart id Software wichtig ist am Ende des Tages. Ich weiß auch nicht, wie Doom Eternal, ob da die Zahlen. Ich kann mir vorstellen, dass Doom Eternal auf jeden Fall weniger verkauft dann hatte als hier Doom 2016, was glaube ich. Also einfach.
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube aber gehört zu haben, dass das ein ganz schöner Erfolg war. Aber mir hat Doom Eternal halt im Nachhinein nicht so gut gefallen, weil es mir einfach zu viel mit Jump'n'Run bla war. Ist natürlich Geschmackssache, aber das habe ich öfter gehört halt, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass man davon wieder ein bisschen abweicht, also es soll jetzt nur so eine Nebenbei-Bemerkung sein, und dann theoretisch irgendwann wieder in die klassischere Ecke geht. Und ein neues Doom soll ja auch schon in Entwicklung sein, jetzt laut den neuesten Gerüchten.
Ich meine, würde mich wundern, irgendwas müssen die ja machen.
Ja, klar.
Ich glaube, id Software wird sich darauf spezialisieren, erstmal Doom zu machen.
Quake.
Aber irgendwie muss man auch sagen, ich bin zufrieden, sollen sie mit Eternal ein Experiment gemacht haben. So, wenn sie jetzt zum Beispiel schaffen, die guten Seiten von Eternal in das nächste Doom einzubauen, dass sozusagen beide Seiten zufrieden sind, dann wäre es ja noch besser. Also lieber so, als hätten sie jetzt immer und immer wieder dasselbe Spiel entwickelt.
Ja, richtig. Aber es gibt ja auch noch andere Marken, ne? Es gibt ja noch Quake. Es ist natürlich alles Shooter, aber trotzdem, Quake hat ja trotzdem immer einen eigenen Ansatz verfolgt. Und ich rede jetzt nicht von Quake 3 Arena, sondern schon von den klassischen Singleplayer-Dingern. Wolfenstein hat man auch lange nichts mehr gehört, aber das ist, weiß ich gar nicht, ob das jetzt unter dem anderen läuft, ob das noch id ist, aber das ist, also ich sag mal, id Software ist ganz geil, aber vom Prinzip her, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann.
Also sagen wir so, ich habe das Gefühl, id Software ist eine Sache, sobald die anfangen, mit den Verkaufszahlen ein wenig zu straucheln, dann sind die weg. Ich sehe nicht, dass die, wenn sozusagen das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr klappt, dass Microsoft die dann als, wie sie das nennen, ein High-Impact-Spiel abliefern würden.
Ja, und dieses High-Impact, Alter. Oh.
Das ist, ganz ehrlich, das ergibt dann aber Sinn. Wenn man das aus der Sicht betrachtet, dass High-Impact-Spiele gemacht werden sollen, dann ergibt das komplett Sinn, dass die Studios geschlossen wurden, die geschlossen wurden. Mal davon abgesehen, dass ja ein weiterer Grund anscheinend ist, dass das Timing einfach perfekt war. So, die Studios haben ihre Spiele beendet. Sie müssten jetzt ein neues Spiel anfangen. Das wird jetzt wieder 3 bis 4 Jahre dauern, bis es fertig ist. Lieber jetzt schnell abkapseln und das Geld sparen, anstatt dann ein Spiel zu machen, was nur Preise bringt, aber nicht High-Impact ist. So, ich gehe davon aus, dass auch deswegen wahrscheinlich nur Double Fine überhaupt noch existiert, weil die garantiert nach Psychonauts 2 jetzt schon längst in der Entwicklung vom nächsten Projekt sind.
Ach so, das und meinst du, die werden dann da hat man ja richtig Bock noch da zu spielen, zu
entwickeln. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Double Fine komplett in der Gefahrenzone ist. Weil
ja, klar,
Psychonauts 2 ist nämlich Hi-Fi Rush in der Hinsicht. Das ist ein Spiel, die Leute, die das spielen, sind absolut fasziniert, sagen, holy shit, was für ein Spiel. Es gewinnt Preise ohne Ende, es begibt gute Bewertungen. So, es ist eben genau das, was der andere Dude gemeint hatte. Microsoft braucht die Spiele, die auch Prestige und Anerkennung und sowas bekommen. So, ist auch wichtig. Und das macht Double Fine. So, das ist halt die Art von Spiele, die die auch entwickeln. Aber wenn sie Tango schließen, weil sie sozusagen merken, so, ja, wir haben jetzt ja unser Prestige-Spiel bekommen. So, das dauert, bis das nächste kommt. Dann wird Double Fine jetzt einfach ihr nächstes Spiel beenden. Und dann müssen die wahrscheinlich sehr hart drum bangen, ob Microsoft nicht sagt, ja, sorry, Leute, wir können euch kein Geld mehr geben, wir schließen euch jetzt.
Aber dann hat man sich ja nicht irgendwie die Kreativität eingekauft, sondern nur die Entwickler, die dann übrig bleiben. Und dann läuft es doch am Ende wieder die ganze Zeit auf dieselbe Scheiße raus. Also dann,
ich habe das Gefühl, es wird ja angemerkt, dass von Higher-Ups, von Microsoft sozusagen dieser Druck kommt, dass die halt sagen, ey, ihr macht Verlust und kein Geld und das nervt uns langsam. Ihr müsst jetzt abspecken. Und ich habe das Gefühl, dass das war noch nicht vor 5 bis 6 Jahren.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist wahrscheinlich jetzt sehr akut und vor allem, wie auch angemerkt, anscheinend wie diesen Activision-Deal, weil er logischerweise so teuer war, dass das einfach, ich würde fast sagen, sich gar nicht lohnen kann. So, ich bin beeindruckt, dass Minecraft kaufen sich damals tatsächlich gelohnt hat. So, die Summe, die sie ausgegeben haben, dass sie das anscheinend irgendwie wieder reinbekommen haben. So, das ist für mich beeindruckend. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das bei Activision so schnell passieren wird. Vor allem, wenn halt so die Spirale weitergeht von den Spielen, weil Activision baut halt immer mehr ab. So, alle Eckpfeiler, die sich aufgebaut haben, verdienen sie immer mehr. Am Ende wird wirklich nur noch Call of Duty bleiben. Activision wird die Call of Duty Firma werden. Mit so hier und da nochmal so ein Crash oder so, damit die Leute die Fresse halten.
Ja, aber also wenn ich jetzt die aktuelle Situation betrachte, legt Microsoft noch Wert drauf, dass die Leute die Fresse halten? Also, ich sag's mal so, der Phil Spencer ist ja die eine Figur. Ich habe aber den Eindruck, der steht eigentlich nur vorne und versucht dann irgendwie noch das Boot irgendwie aus dem Wasser zu ziehen, sag ich mal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der nicht schon längst eine Figur ist, der da rein managementtechnisch gar nichts mehr zu sagen hat. Ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen der da macht und so weiter und so fort, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, der ist da so ein bisschen außen vor. Kann natürlich auch sein, dass er da die harten Entscheidungen trifft, das will ich jetzt natürlich nicht ausschließen, aber ich habe irgendwie so, weißt du, manchmal hat man ja so ein Bauchgefühl, so, und irgendwie habe ich bei ihm das Bauchgefühl, er ist da nur ein kleines Rädchen und wenn er sagt, ey, so geht das nicht, dann sagen andere Leute aus dem Management, doch, so geht das. Und dann ist das egal, was er sagt.
Ja.
Also
ich denke schon, dass er noch viel sagen hat. Aber ich natürlich, wenn die Typen von ganz oben sagen, so, du hast es jetzt so und so zu machen, dann hat er auch keine Wahl. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Phil Spencer damals in dieser Zeit, wo sie Double Fine gekauft haben und Double Fine damals gesagt wurde, jo, nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Macht das beste Spiel, das überhaupt noch werden kann. So, wir geben euch das Geld. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auch damals die Idee war. Dass das die Idee von Phil Spencer war, sozusagen. Das ist meine Philosophie. Ich möchte, dass gute Spiele am Ende rauskommen, weil er der festen Überzeugung ist, natürlich gute Spiele verkaufen die Hardware am Ende. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das irgendwo der Fall ist. Ich weiß halt nur nicht, wie da Activision reinpasst. Ich weiß nicht, woher die Idee kam, diesen Laden kaufen zu müssen.
Nein, nicht von ihm.
So, da komme ich nicht hinter. Ich denke mal, er wird da wahrscheinlich mitentschieden haben. Aber ich habe das Gefühl, dass ein Phil Spencer eher die Idee gehabt hätte, wirklich diese anderen Studios aufzukaufen, die halt diese kleinen Spiele machen, die aber mit dem Marketing von Microsoft wieder groß werden können. Und vor allem Spiele, und das ist auch perfekt, so Psychonauts 2 ist ein perfektes Spiel für den Game Pass. Weil so viele Spieler würden das Spiel sehen und werden vielleicht abgeschreckt mit dem, was ist das? Es ist erstmal ein Nachfolger. Man hat den ersten Teil nicht gespielt. Es sieht sehr, sehr eigen aus. Es hat einen sehr, sehr eigenen Artstyle. Und viele Menschen hätten deswegen Angst, da 60 Euro auf den Tisch zu legen. Aber wenn es ein Game Pass dabei ist, dann werden das sehr, sehr viele Leute ausprobieren. Ähnlich mit Hi-Fi Rush. So, vielleicht bist du gar nicht so Fan von Cartoon-Grafik, aber hast irgendwie doch ein bisschen Bock auf Hack'n'Slash. Würdest dafür kein Geld ausgeben, aber es ist halt ein Game Pass drin. Also das ist halt runter und zockst es halt einfach. So, das ist ja der Gedanke, den ich theoretisch beim Game Pass immer gesehen hatte. Du spielst dort die Spiele, bei denen du immer dachtest, ja, will ich das jetzt zum Ausprobieren? Will ich jetzt Geld ausgeben? So, das ist ja das Coole. Aber ich gehe davon aus, Microsoft wird davon weggehen, weil wenn du jetzt in Game Pass reinguckst, siehst du ja, da kommen ja auch diese ganzen kleinen Spiele, aber es sind keine Microsoft-Spiele mehr. So, du hast jetzt die letzten Spiele, die jetzt alle erschienen sind. Lass mich kurz sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hier sind 8 Spiele jetzt zuletzt in Game Pass reingekommen. Nichts davon ist von Microsoft. So, das sind nicht deren Spiele, die da jetzt gerade in Game Pass immer erscheinen.
Na, weil sie ja auch nichts haben. Also du darfst auch nicht vergessen, also sie haben ja jetzt erst vor kurzem gesagt, dass die Exclusives, was das auch immer bedeutet bei Microsoft, werden weiterhin Day One in den Game Pass kommen. Du hast aber auch jetzt eine Weile gemerkt, dass, und damit meine ich gar nicht despektierlich gegenüber Indie-Spielen oder so, viele kennen ja unsere Meinung darüber schon, dass sie ja meistens sowieso geiler sind als viele AAA-Titel. Aber du hast halt in letzter Zeit gemerkt, okay, da sind jetzt erstmal nur kleinere Titel nachgerückt. So, jetzt, erst heute habe ich eine News darüber gemacht. Warte mal, ich habe sogar das Skript hier noch offen. Jetzt kommen erstmal wieder ein paar geile Dinger. Wie zum Beispiel das Remake von Brothers, A Tale of Two Sons. Dann haben wir hier, kann man halten von was man will, aber das Spiel an sich soll nicht schlecht sein. Immortals of Avium. Dann haben wir Humanity, das was es schon auf der PlayStation gibt. Dann haben wir aber auch Lords of the Fallen. Dann haben wir Hellblade 2. Jetzt am 21. Da kommt schon was. Aber ich habe den Eindruck, Microsoft scheißt mittlerweile komplett auf diese Konsolenumgebung. Wie gesagt, die versuchen es jetzt noch mal mit der neuen Revision. Und ich würde mal fest behaupten, wenn jetzt die neue Revision kommt und keiner will das Ding haben, so wie es leider wieder mit der Series X aussieht, obwohl es so rein von der Haptik, von der Verarbeitung, von der Hardware eine richtig geile Konsole ist, dann war das auch die letzte Xbox, die kommen wird. Dann ist Xbox wirklich nur noch das, was Microsoft ja sowieso schon seit Jahren vorhat, und zwar eine Marke. Und
ja, also ich bin mir unsicher, ob sie tatsächlich den Hardware-Markt aufgeben würden. So, weil es kommt natürlich darauf an, wie groß ist das Minus, das Hardware am Ende des Tages macht. Aber da Microsoft ja schon immer mit der Xbox, also das ist ja die Philosophie seit der ersten Xbox, sie existiert, um Minus zu machen, so, sie akzeptieren ein Minus, damit sie sozusagen weiterhin Präsenz zeigen können, weil ich glaube, sie wären auch nicht glücklich darüber, den Markt komplett Sony und Nintendo zu überlassen.
Ah, das weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, die hatten ihren Run mit der 360, dann hatten sie die One noch, die sich so um die 40 Millionen mal verkauft hat. Was, wenn man das mal mit Nintendo-Verkaufszahlen vergleicht, wenn die einen Flop hatten, dann lief es meistens so auf die 20 Millionen hinaus. Was immer noch okay ist. Aber das war ja auch die einzige Xbox. Die 360 war die einzige Xbox und wurde am Ende noch von der PS3 überholt. Und das ist doch das Bittere daran. Weißt du, die lief so gut und Sony hat es dann irgendwie trotzdem noch geschafft. Wenn man den Verkaufszahlen Glauben schenken darf, das ist ja auch immer so eine Sache, ob da nicht im Hintergrund noch irgendwas gemauschelt wird. Und wenn sie die Dinger am Ende palettenweise auf ein Schiff setzen und dann im Meer versenken oder was weiß ich.
Ja, ich meine, das war auch ein Blu-ray-Player. Ich glaube, das war auch echt ein Anreiz für sehr, sehr viele.
Ja.
Dass du sozusagen dann immer noch eine Konsole hast mit einem Blu-ray-Player, was immer noch gezogen hat, auch in späteren Jahren eine Konsole.
Mm.
So, doof gesagt, deswegen habe ich eine Xbox Series X. Deswegen steht hier rum, ist ein Blu-ray-Player. So, dass ich Spiele abspielen kann, ist ein nettes Nebending. Ich muss aber sagen, jetzt mit der News habe ich ja den Game Pass auch gekündigt, weil ich einfach, ich meine, es wird ja auch bald die Ankündigung kommen, dass er nochmal wieder teurer wird. Und ich denke, irgendwann ist Schluss.
Mm.
Irgendwann habe ich halt keinen Bock mehr, dafür noch mehr Geld auszugeben. Dafür nutze ich es einfach zu selten. So, dafür kommen einfach zu wenige Spiele raus, die wirklich interessant sind. Mal davon abgesehen, dass ich einfach mehr erwartet hätte, dass jetzt, wo Microsoft halt so viele Studios einfach besitzt, dass auch mehr Spiele da einfach rauskommen. So, es ist, wie ich schon mal im Video meinte, es ist irgendwie wie ein Fluch. Sobald du bei Microsoft bist, kannst du keine Spiele mehr veröffentlichen oder sie werden halt nicht gut. Es gibt natürlich noch hin und wieder so ein paar gute. So, Obsidian zum Beispiel hat einfach dann auch noch gute Spiele abgeliefert letztendlich. Aber so die ganzen anderen Studios, entweder hört man von denen nichts oder die sind halt schon ewig dran, dass die halt an einem Spiel arbeiten, man nichts davon weiß. Ich meine, dass sie jetzt Rare komplett kaputt gemacht haben seit Sea of Thieves, ist klar. So, die Firma ist an sich nur noch in Schutt und Asche, wenn man so will. Ja, Everwild sozusagen gibt es anscheinend, aber als damals der erste Trailer gezeigt wurde, war die einzige Frage, die ich immer wieder stellte, an alle Leute vor allem, die sagen, das sieht ja ganz interessant aus, wenn meine Frage ist, was ist das für ein Spiel? Was macht man in diesem Spiel? Worum geht es in diesem Spiel? Und dann kommen irgendwie ein Jahr später raus, ja, sie hatten nicht so eine klare Vision und der Creative Director hat das Team dann verlassen und sie haben nochmal neu angefangen. Ja, so sah der Trailer auch aus. Es sah aus wie, was ist es? Worum geht es? So, das ist nicht das, was ich von einem Rareware erwarte. Rareware ist eigentlich so ein Ding, die zeigen einen Trailer und dann ist so, oh geil, das ist das Spiel, ich hab Bock drauf. Und nicht einfach nur, ja, hier sind irgendwie wilde, verrückte Kreaturen und Wesen und die laufen da so rum. Ende. Ja, cool. Ja, dafür brauchen wir Rareware. Deswegen habt ihr die Firma damals gekauft.
Ach, Rareware ist einfach platt. Also,
ich meine, aber trotzdem, ja? Wenn du den Namen immer noch nutzen willst, weil es gibt genug Leute, die nicht eins und eins zusammenzählen können und mit den Namen ja immer noch alte Spiele verbinden. So, dann nimm doch wenigstens diesen Namen und mach damit Spiele. Es muss ja nicht mal Banjo sein, aber mach doch Spiele, die in eine Richtung gehen, die halt diesen Namen repräsentieren. So, weil klar, Rare existiert nicht mehr. So, die Leute von Rare sind damals weg. Es sind noch ganz, ganz wenige, sagen wir mal so 15% der Leute, die damals Rare gut gemacht haben, sind noch dort. Das heißt, das ist durch das Thema. Und vor allem, ich glaube, die 15%, die da sind, kann man nicht als ein Team machen, damit sie noch was machen, weil es sind halt verstreute einzelne Programmierer, Designer und all so ein Kram. So, aber dennoch so, im Sinne von, Leute es bis heute nicht begreifen und immer noch schwärmen von Rare und immer noch irgendwie hoffen, dass ein neues Banjo von Rareware rauskommt. Was ich immer noch beeindruckend finde, war ja hier deren anderes Ding. Wie heißt nochmal? Deren Kampfspiel, du weißt schon. Warte, das ist der Rare Brawler. Warum? Heute habe ich es echt mit dem Schädel, ey. Das ist Rare Fighting Game. Kilko K.
Was? Ich habe davon ja nie
gehört. Killer Instinct.
Ach, Killer Instinct. Ach so.
Mein Gott, ey.
Ja, geil.
Ich hoffe, dass jetzt einige, dass sie angehört haben und ihr Handy oder ihre Kopfhörer angebrüllt haben. Killer Instinct, du Vollidiot. Nein, Killer Instinct. So, Killer Instinct hat ja auch schon eine neue Version gehabt, die nicht von Rare ist. Und dann kam Battletoads, ein neues Spiel, das nicht von Rare ist. So, das heißt, Rare darf ja nicht mehr ihre eigenen Marken machen. So, und ich denke mir immer wieder, bitte, nehmt doch einfach, stellt einfach Leute ein, nehmt den Namen und stellt ein Spiel her, was aber mehr in die Richtung von Oldschool Rare geht und schon habt ihr euer dämliches Prestigespiel, das Preise gewinnt. So, mehr müsst ihr ja eigentlich gar nicht machen, aber nein. Tun sie nicht. Und wie gesagt, das ist für mich das Verrückte. Es hat Rare nur Sea of Thieves rausgebracht, seit Ewigkeiten. So, das einzige Spiel seit irgendwie 10 Jahren oder so, das Rare auf dem Markt rausgebracht hat, kommt man nicht mit Rare Replay. Ich bin nie wieder aus. Rare Replay ist eine hervorragende Kollektion, aber das ist kein Release. Das ist kein Spiel. Das ist einfach nur eine Collection, die sehr, sehr hübsch gemacht ist. Mehr ist es nicht. So, und das heißt, sie haben theoretisch eigentlich nur Sea of Thieves gemacht. So wirklich, seit Xbox One.
Ja, und das läuft ja schon seit Ewigkeiten. Service-Game.
Genau. Ne? Und nichts anderes mehr. So. Das heißt, die Firma ist tot. Punkt.
Ja.
Die wird keine Spiele mehr rausbringen.
Ja.
Und dann haben wir all die ganzen anderen Firmen, die sie besitzen. Und es kommen, wie gesagt, beeindruckend wenig Spiele raus. Und ich finde es seltsam, dass eine Firma wie Nintendo, die jetzt rein vom Marktwert her, so viel mehr Spiele rausknallt. So, auch nicht konstant. Auch Nintendo hat ihre Schwäche in den Monaten.
Naja, klar, logisch.
Aber allein sowas wie die Anfang der Switch-Zeit oder sonstiges, was sie da einfach für Knaller nach Knaller rausgehauen haben. Und das mit ihrer Größe. So, die besitzen nicht so viele Teams wie Microsoft. Die haben nicht die Größe von Microsoft. Die sind groß, auf jeden Fall. Aber die sind nicht so groß. Aber können trotzdem mehr leisten als die ganzen Teams, die Microsoft jetzt einfach besitzt. Dieses Imperium, das sie sich aufgebaut haben. Die einzige Schlussfolgerung, die ich daraus einfach ziehe, ist, und das auch mit Liam Robertsons Video letztendlich, wenn man so intern einfach hört, so wie die Leute da drauf sind und sonstiges, die haben einfach alle keinen Bock mehr. So, das ist ja immer noch das große Problem. Videospiele werden immer noch von Menschen entwickelt. Und wenn die Menschen keine Motivation haben und wenn die Menschen keinen Bock mehr haben, dann werden die Spiele nicht fertig. Und wenn sie fertig werden, dann werden sie halt schlecht. Und wenn sozusagen das einfach jedes Mal passiert. So, stell dir mal vor, du arbeitest unter Microsoft. Stell dir mal vor, du bist in Double Fine. Du arbeitest gerade an einem Spiel und bekommst mit, dass da bei Bethesda Studios geschlossen wurden mit der Aussage, ja, lohnt sich nicht, wir machen nur noch High Impact und die waren gerade dabei, ein neues Spiel anzufangen, also schließen wir sie jetzt. Was meinst du, was die für Bock haben, noch überhaupt weiterzumachen?
Ja, überhaupt
so,
nichts.
Ich glaube, die sind schon in dem Moment dabei, neue Jobs sich einfach zu suchen, weil sie denken, das wird ja eh nichts.
Naja, entweder es wird nichts oder wir können uns schon mal einen neuen Job suchen, wenn wir hier mit dem Projekt durch sind, ne?
Ja, sowas halt.
Also, das Problem ist, momentan, heute habe ich eine News rausgebracht. Und da denke ich mir so, scheiße. Also die vorletzte Bastion ist gefallen, weil jetzt hat der Sony auch eine Führungsspitze-Änderung. Und das Erste, was sie ankündigen, ja, wir setzen nicht mehr so auf Verkaufszahlen, sondern auf Spielerstunden. Was nichts anderes heißt als, wir bringen jetzt Service-Games voran.
Ja.
Und das tut mir bei Sony extrem weh. Weil, ja, es wird sicherlich noch Last of Us Part 3 geben oder vielleicht mal ein neues Uncharted. Aber diese großen Wellen von Singleplayer-Exklusivtiteln, das ist jetzt auch da erledigt. So.
Oh. Ja, ja, es ergibt in der Hinsicht natürlich Sinn, wie gesagt, wenn wir wieder aus der kapitalistischen Sicht das Ganze betrachten.
Ja, klar.
Ergibt es einfach Sinn, weil du entwickelst einmal ein Spiel und hast dann Low Maintenance, machst halt nur ein paar Updates und sonstiges, kannst da so eine kleine Skelett-Crew sozusagen haben, die dann irgendwie da noch ein bisschen weiter dran rumwirkelt. Und das macht trotzdem genauso viel Geld, wie meistens ein neues Spiel rauszubringen. So, es ergibt natürlich aus der Sicht Sinn. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was so alle anderen Publisher irgendwie alle mal lernen mussten. So auch so ein Ubisoft und alle müssten das irgendwie mal lernen, dass diese ganze Live-Service-Welle, das klappt nur dann, wenn wir noch mehr Menschen auf diesem Planeten hätten. Mhm. Weil wir können nicht alle nur Live-Service-Spiele spielen. Das klappt rein rechnerisch einfach nicht. Wir können maximal, würde ich sagen, 2 Live-Service-Spiele vernünftig gleichzeitig spielen. Weil es einfach zu viel Zeit frisst. Ich könnte ein Rainbow Six spielen und ich könnte irgendein MOBA spielen.
Ja.
Aber glaubt nicht, dass ich dann auch noch ein Overwatch nebenbei machen könnte. Oder was weiß ich, ein The Division von Ubisoft oder irgendwie sowas noch oben drauf. So, nee, unmöglich. Das klappt einfach nicht, weil dann kommt irgendwann mein Leben und dann ist vorbei. Live-Service frisst so viel Zeit. Das geht einfach nicht. Und es ist so seltsam, dass irgendwie diese ganze, ich meine, überall, das ist nicht nur videospielbedingt, aber alle Firmen müssen ja immer mal so diese Fehler wiederholen, die andere Firmen schon gemacht haben, damit sie dann wieder, in Anführungszeichen, normal werden. Außer Nintendo. Nintendo ist die einzige Firma, die auf alles Scheiß und ihren ganz, ganz komischen eigenen Weg geht. Was seltsamerweise funktioniert, aber ich glaube, genau deswegen funktioniert es. Weil sie eben nicht sagen, oh, Splatoon hat funktioniert, wir machen jetzt alles wie Splatoon.
Und das ist auch ein Punkt, den ich im News-Video angeschnitten habe. Eigentlich mache ich die Meinung ja relativ kurz, aber da habe ich mich dann mal ein bisschen ausführlicher drüber ausgelassen. Ich habe in diesem News-Video auch gesagt, das wird nicht funktionieren. Also wir sehen es ja schon seit Jahren auch mit den Service-Games. Da sind so viele aufgekommen. Und so viele wieder gegangen. Und am Ende haben wir jetzt 4 oder 5 Spiele. Minecraft, Fortnite, Apex Legends, FIFA vielleicht noch. Und das war's. So. Ja. Und EA hat ja natürlich auch noch den riesen Vorteil, dass sie jedes Jahr auch noch ein neues FIFA rausbringen können.
Ja, deswegen. Also ich glaube, ich weiß nicht, was wirklich Live-Service in dem Sinne ist, weil Live-Service kommt ja eigentlich eher aus der Richtung, du zahlst, wenn es einmal, und dann wird die Produktion übernommen durch die Leute, die halt Microtransactions reinballern, wenn dessen FIFA nur überleben kann, wenn alle ständig das Spiel neu kaufen. So, das ist ja, also.
Nee, diese Kartenpacks verkaufen sich mittlerweile millionenfach. Das ist.
Ja, aber du musst ja trotzdem neues FIFA kaufen.
Ja, natürlich, aber das ist ja nochmal ein extra Verdienst. Ich meine, du drehst drei Stellschrauben und kannst eine neue Nummer draufdrücken und dann hast du zusätzlich zu den Microtransactions hast du dann noch die Verkäufe der Singleplayer-Version, die jedes Jahr aufs Neue 70 Euro kostet.
Das ist schon beeindruckend, oder? So, es ist doch beeindruckend, wie sehr sich Leute abzocken lassen, aber damit komplett okay sind. So, es wird immer darüber gewitzelt, wo wir das Thema Auto vorhin am Anfang hatten, dieses, ja, irgendwann hast du irgendwie so ein Abo dafür, dass deine Sitzheizung funktioniert. So, wie furchtbar wäre das denn? Das wird keiner mit. Doch, alle würden das mitmachen. Sorry, aber lass das 10 Jahre verlaufen. Die Leute werden das dann haben wollen, dann werden die dafür Geld ausgeben. Also, bisher immer diese ganzen Thematiken, so auch diese, da muss man dazu sagen, ein weiteres großes Problem ist natürlich auch, wir regen uns jetzt darüber auf, aber wenn wir in 6 Monaten noch darüber reden, wenn wir in 6 Monaten noch darüber diskutieren, wie scheiße das war, dass Tango geschlossen wurde, wir werden das vielleicht mal kurz nochmal anmerken, aber die Konsequenz, die wir daraus ziehen, das ist ja die große Frage. Werden wir diesen Shitstorm, der dadurch entsteht, wirklich beibehalten, oder ist es jetzt wieder nur so ein typisches Ding von Leute wollen sich nur mal eben kurz aufregen und es ist auch wieder egal am Ende des Tages? Weil das ist das, was mich am meisten frustriert an dem Videospielmarkt, wenn ich auch über bestimmte Sachen berichte, dass einfach die Leute natürlich in dem Moment dann das als Skandal empfinden, aber Amy ist dann auch nach so 2-3 Wochen ist es ja auch wieder egal und dann wird er wieder brav konsumiert am Ende des Tages. Und das ist so, ich meine, ähnlich ist es ja auch zum Beispiel, das hat einer angemerkt bei Overwatch, ne, du hast halt die ganzen Skandale, du hast diese Probleme mit Blizzard, du hast die Probleme mit dem Spiel, du hast die Probleme mit dem, was versprochen wird und nicht eingehalten wird, du hast, dass Leute von Blizzard dich als in Anführungszeichen dumm bezeichnen, weil du kein Handy besitzt und deswegen jetzt auch kein Diablo spielen könntest, hahaha, jeder hat ein Handy. So, all die ganzen Sachen passieren. Aber dann kommt der nächste Render-Trailer und dann hat halt wieder die Fresse. Yeah. So, das ist halt die Konsequenz, die du beim Videospielmarkt einfach hast.
Das ist so erstaunlich teilweise, wie bereitwillig wir aber auch uns daran festhalten, dass auch ein EA mal wieder ein Jedi Survivor rausbringt oder so.
Ja.
So. Und ich habe mich drüber gefreut, ganz ehrlich. Also ich habe es gespielt auf dem Game Pass, über die Hälfte. Und die Atmosphäre hat gestimmt, es hat sich gut gespielt und so. Und ich dachte, geil, endlich mal wieder. Und dann war mal gleich wieder so ein bisschen, naja, ja, sag ich mal, freundschaftlicher zu der Firma. Und das merke ich ja bei mir selbst, ne? Da gebe ich nicht nur den Leuten die Chance, die Schuld. Und ich bin einfach an so einem Punkt angekommen, wo ich einfach langsam auch nicht mehr kann. Wo ich dann denke so, ach, weißt du was, ich habe hier noch reichlich Spiele im Regal. So, und wenn jetzt immer mehr auf Service-Games setzt und nehmen wir mal an, The Last of Us Part 3, Naughty Dog, die haben jetzt nur noch, weil Sony denkt, jetzt müssen wir erstmal alle Kapazitäten in Microtransactions stecken, die haben jetzt noch die Hälfte vom Budget. So.
Ja.
Und müssen dann wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich immer noch ein qualitatives Game werden, aber du wirst wahrscheinlich Animationen recyceln, du wirst Gegenstände recyceln und so weiter und so fort. Und dann denkst du langsam so, ja, irgendwie ist halt das gleiche Spiel, bloß dass die Story vielleicht nochmal anders ist oder so.
Mhm.
Und das passt einfach zu den bisherigen Sony-Titeln nicht. Aber wenn ich merke, dass sie immer weiter in diese Richtung gehen, wir wollen Einheitliches, so wie Microsoft, dadurch verkauft man Entwickler, dadurch reißt man die Teams auseinander, dann hörst du ja auch aus allen Ecken und Enden, ja, das Team von Blizzard hat jetzt XY gegründet. Und ein paar Monate später hörst du ohne, oder zwei Jahre später meinetwegen, hörst du ohne, dass du in irgendeiner Weise, dass sie mal ein Spiel rausgebracht haben oder was weiß ich, hörst du dann auf einmal, ja, haben schon wieder geschlossen. Weißt du? Und das ist ja das nächste Beängstigende, wenn du nicht gerade ein Indie-Team von 5 Leuten hast oder, sage ich mal, unerfahrene Leute, die sich ausnehmen lassen, Anführungszeichen, oder ausnehmen wollen, so wie es halt zur damaligen Zeit waren, wo die gesagt haben, ey, wir saßen da Tag und Nacht, aber wir hatten den Spaß unseres Lebens, und heutzutage ist ja mit frischen Teams auch noch so, dann kannst du ohne einen Publisher ja kaum noch überleben.
Ja.
Weil diese ganzen Studios, die jetzt aus diesen rausgeschmissenen Mitarbeitern stehen, das ist alles schön und gut, aber dann muss auch einer an der Spitze stehen und sagen, hey, Leute, oder die, wenn die Leute sagen, ja, aber ich hätte gern mein Gehalt, weil ich arbeite schon 30 Jahre in der Branche, da werden die auch sagen, ja, schwierig.
Ja, ja, also das große Problem, ein Kollege von mir, der professionell in der Videospielbranche auch arbeitet, der hatte damals, als ich mein aktuelles Spielprojekt ihm direkt zum Start sozusagen mal präsentiert habe, so was ich halt vorhabe, war halt auch, er fand das alles ganz interessant und sonstiges, aber seine einzige Frage war einfach nur, so, was ist dein Marketing? So, weil das ist die einzige Frage, die es halt wirklich gibt in dem Sinne. Weil du musst dich immer wieder fragen, und das ist halt komplett richtig. So, wer wird es am Ende kaufen? Und wie können diese Leute, die dieses Spiel haben möchten, davon erfahren, dass dieses Spiel existiert? Und wenn du davon keine Antwort hast, wenn du sozusagen ein Spiel entwickeln möchtest und du hast keine Antwort darauf, wie du dieses Spiel an Leute verkaufst, was ist dein Marketingplan, was ist deine Strategie dahinter, dann lass es. Dann mach es gar nicht erst, weil dann wirst du pleite gehen. So klappt das nicht. Rein theoretisch müsstest du eigentlich, vor allem bei Indie-Teams, einen Typi haben, der den ganzen Tag nichts anderes tut als Marketing. Weil du kannst das geilste Spiel der Welt machen. So, und das ist immer das Problem. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wir haben so diesen Traum, der immer sozusagen vorgezeigt wird. Wir haben so Stardew Valley und da ist so der eine Dude und der hat das da über Jahre entwickelt und es ist dieser Riesenerfolg. Ja, aber es gibt Tausende von diesen Dudes, die diese geilen Spiele erstellen, Jahre reinstecken, währenddessen sie irgendwie da Frau und Kind haben und versuchen zu überleben und das Spiel veröffentlichen und keiner spielt's.
Ja.
Weil keiner es kennt. Weil die nicht wissen, wie sie das an den Mann bekommen. So, das ist eigentlich die Frage, die man eher diesen Entwicklern stellen sollte. So, was war euer Marketing? Wie habt ihr das Spiel an den Mann bekommen? Das würde mich zum Beispiel bei Stardew Valley irgendwo interessieren, weil es muss ja irgendwo angefangen haben. Irgendwie muss ja irgendjemand das verbreitet haben, dass es dann groß wurde dadurch. Weil auf den ersten Blick könnte es damals, vor allem in der ersten Version, auch einfach nur ein x-ter Harvest Moon-Klon geben, den es auch einfach schon tausendmal gibt. Hm. So, was war der Kniff, dass er es geschafft hat, dass Leute es mitbekommen? Und das sind die Fragen, die stellt ja auch heute keiner mehr. Nee. So, Stardew Valley ist einfach so ein großer Name. So, das ist wahrscheinlich heute größer als Harvest Moon, vor allem bei den jungen Leuten.
Das denke ich
so,
auch, ja. Hm.
Farming-Simulation Stardew Valley. Das ist einfach das Spiel überhaupt. Aber keiner stellt sich die Frage, wie ist das denn groß geworden? Weil eben, weil es ja Indie ist, es ist nicht Harvest Moon, da ist kein Publisher dahinter, der Fernsehwerbung schalten kann und sowas. Ne? So wie man normalerweise Aufmerksamkeit bekommt. Du machst einen Kinospot oder sowas. Mhm. Mein Harvest Moon war damals im Fernsehen, die Werbung dafür. Das gab es halt einfach. Mhm. Stardew Valley war nicht im Fernsehen. Stardew Valley war auch nicht im Kino. Stardew Valley war nirgends davon. Mhm. Was hat er getan, damit sein Spiel halt lief? Und das ist das Spannende. So, das ist das Spannende bei Indie-Studios und ich glaube, dass deswegen auch sehr, sehr viele Indie-Studios immer wieder pleite gehen, weil auch wenn das Spiel noch in Entwicklung ist, du musst halt den Hype ja schon vorher erzeugen. Du musst dafür sorgen, dass die Leute darauf aufmerksam werden, damit du einfach garantieren kannst, ja, das Spiel wird, wenn es rauskommt, Geld machen. Weil du wirst logischerweise dann auch irgendwann Kredite aufnehmen müssen, wenn du merkst, das Geld reicht einfach nicht mehr. Aber du sollst nur einen Kredit aufnehmen, wenn du weißt, das wird sich verkaufen. Und wenn das nicht geklärt ist, dann lass es. Ganz einfach.
Ja.
Und das ist so die Schwierigkeit bei Indie-Entwicklern. Das ist auch immer, was ich auch denke, so, was ich auch gesehen habe, dass sehr, sehr viele Leute, und deswegen habe ich auch in meinen Videos auch ein bisschen reingebracht, so Indies sind nicht die Hoffnungsträger für alles, weil Indies können kein Hi-Fi-Rush zum Beispiel machen. Das klappt einfach nicht. Das ist zu riesig, so ein Spiel. Mhm. Aber Indies sind wichtig, aber dann wiederum. Deswegen können wir nicht auf Indies setzen. So, Indies sind nicht die Antwort darauf, weil das zu viele Leben auch ruiniert. Das ist ein schwieriges Thema in der Hinsicht. So,
ja.
Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber letztendlich kann ich einfach nur sagen, Indies brauchen wir, Indies sind wichtig. Und ich bin dankbar, dass wir immerhin in der Videospielbranche es sehr viel einfacher haben, als Indie zumindest ein wenig Geld zu verdienen. Ich meine, frag mal die Leute, die Filme im Indie-Bereich machen. So, Die laufen von Festival zu Festival, überhaupt gesehen zu werden. So, du hast ja immer im Internet ein bisschen mehr Möglichkeit, deine Sachen mit Videospielern Mann zu bekommen. Aber dennoch, so wir können nicht darauf wetten, dass Indies alles ausgleichen werden und wir brauchen eigentlich diese großen Firmen, die hin und wieder diese diversen Spiele bringen. Und ich glaube, da sehe ich halt wirklich aktuell die größte Gefahr drin, dass wir jetzt in einen Live-Service-Schmock enden und in einen Shooter-Schmock. Vielleicht sogar die Kombination aus Live-Service-Shooter-Schmuck.
Ja, wir hatten ja so eine Zeit schon mal, ne, mit den Multiplayer-Games oder Multiplayer-Modi, sag ich mal, die wir ja immer in jedem Spiel haben mussten, was ja totaler Bullshit war. Ich weiß,
jetzt Metroid Prime hatte im Multiplayer. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, ne, also das ist halt, wo du dann sagst, okay, jetzt, also Geschichte wiederholt sich, das war Anfang der 2000er, wirklich jedes Scheißspiel musste irgendeinen Multiplayer haben. Ich meine, klar, gibt's denn immer so die vereinzelten Fans. Ich glaube, war das Last of Us Part 1 oder 2? Ich weiß es nicht mehr. Gab auch Leute, die haben den Multiplayer von Last of Us Part 1 oder 2, wie gesagt, gerne gespielt. Ist ja auch okay. Aber das waren halt nicht viele. Und ich sag's mal, es gab natürlich auch da Ausnahmeerscheinungen, wie damals zum Beispiel Command & Conquer Renegade, wo der Singleplayer halt so war und aber der Multiplayer, den habe ich stundenlang mit den Leuten gezockt, obwohl er total unbalanced war und da gab es auch noch nicht sowas wie, wir schicken jetzt mal 1000 Multiplayer-Patches nach oder so und das ist so, ich weiß nicht, es nervt mich einfach, dass wir wieder in diese Nummer kommen. Jetzt haben wir gerade mal so einen kleinen Aufschwung gehabt, wie gesagt, mit Jedi Survivor, was jetzt auch schon wieder 5 Jahre oder 6 Jahre alt ist.
Ja. Aber davor habe ich auch ein Video gewarnt, ne, dass wir uns immer zu sehr einlullen lassen von sowas. So, oh, Crash Bandicoot Remakes, cool. Mm. Oh, Crash Bandicoot 4, Activision ist zurück. Nein. Die Teams intern mussten so hart dafür kämpfen, damit die überhaupt irgendwas machen müssen. Wenn dessen dann eher sowas rauskommt wie, ja, die Activision lässt die ganzen Teams Spiele pitchen, damit sie die Fresse halten und brav Call of Duty weitermachen.
Ja.
Oder Destiny halt so. Ja, stimmt, Destiny gibt's ja auch noch, dass das noch lebt. Kein Arsch interessiert sich auch für Destiny, das kann doch keiner erzählen.
Doch, sorry, das ist immer noch super erfolgreich, leider. Also was heißt leider? Mein Gott, soll jeder spielen, wie er will. Aber ich bin immer so, Auch erstaunt, ja, das, weil es so generisch aussieht. Ich weiß nicht, es ist halt einfach Alien. Und, aber das müssen die Leute wissen, die da in der Lore drin stecken. Ja,
ich jetzt natürlich. Aber ich denke mir so, ey, ihr habt Halo gemacht und das ist jetzt so euer Follow-up gewesen. Das ist doch traurig.
Offensichtlich mit Erfolg, ne? Also,
ja, natürlich, aber... Ne?
Also...
Ich wünschte, sie hätten da was anderes gemacht, was nicht das ist. Ich hätte gerne gesehen, was macht Bungie, wenn sie sozusagen jetzt das, was sie mit Halo gelernt haben, in ein anderes Spiel reinpumpen, die ganzen Erfahrungen. Und halt dann nicht in Richtung Live-Service, sondern wirklich in normal, weniger Grind. Ich glaube, Grinden. Ich glaube, das ist mein großes Problem. Ich kann mit Grinden nicht mehr klarkommen. Ich bin über den Punkt hinaus, dass ich grinden möchte.
Ich auch. Ich habe einfach keine Geduld mehr. Und wenn es nur um Shredder's Revenge geht, wo ich die Pattern auswendig lernen muss.
Es sei denn, so ein Grinden, das ist noch ein bisschen, zum Beispiel, ich spiele gerade wieder Steamworld Heist zum Beispiel. Und das ist ja ein rundenbasiertes 2D-Spiel. Und hin und wieder lohnt es sich auch nochmal alte Missionen auf einen höheren Schwierigkeitsgrad zu machen, um mal ein bisschen aufzuleveln und ein bisschen mehr Ressourcen zu sammeln. So, das ist aber okay, weil da mache ich immerhin irgendwas, was auch durch die Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen anders wird. Und durch das leicht random generierte reagieren die Gegner auch anders und es kommen neue Situationen zustande durch das Level-Design. So, das ist für mich dann noch was anderes. Und nicht alles, man kann nicht alles Grinden schlecht finden, sagen wir so. Nicht alles, was Grinden ist, ist schlecht. Aber sowas wie Destiny es macht, wo es halt wirklich nur Grinden ist, wo damals eine große News ist, oh, es gibt die Loot-Höhle, wo man da reingeht, dann kann man ganz voll, wenn ich das schon höre, wenn ich schon drüber nachdenke, du musst irgendwelche Exploits suchen, damit du einfach diesen fucking Grind nicht ertragen musst die ganze Zeit.
Nee, bin ich auch nicht für, aber das ist ja dann auch unsere Präferenz. Ja, und die,
sind
die
halt alt.
Ja, naja, und die Leute, sage ich mal, die werden ja auch, naja, ich weiß nicht. Also die sehen ja die Zahlen und offensichtlich scheint sie es ja zu verkaufen. So.
Ja.
Und ich bin da auch immer so, ich bin immer sehr skeptisch, wenn sowas, was sowas angeht. Aber ich sage auch immer, okay, das ist dann halt die moderne Spielerschaft, sage ich mal, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, soll jeder zocken, was er will und wie er will. Was ich aber immer schade finde, dass man dann mit der Brechstange versucht, alles wieder auf das eine zu münzen, in der Hoffnung, dass das einzig Wahre ist, wo man alle Ressourcen raufschmeißen kann, um dann erfolgreich damit zu werden.
Ja.
Und das versucht meines Erachtens nach Microsoft gerade wieder mal, was ich schade finde, weil, also das Fazit von mir in der Sache ist dann eigentlich nur, egal ob du der Loser im Markt bist, ich weiß es jetzt nicht anders auszudrücken. Also sonst war es ja immer so, hey, die haben weniger verkauft, also sind das meistens die Coolen. Ne? Und jetzt hat sich aber Microsoft gesagt, scheiß drauf, wir machen sowieso eine ganz andere Strategie. Und deswegen lassen wir wieder voll dieses Konzernding durchwachsen. Und das finde ich so schade, weil die haben sich jetzt jahrelang darum bemüht und teilweise auch mit geilen Sachen, einfach mal Sachen anders zu machen, mal auf die Communities zuzugehen. Und am Ende steht trotzdem der Investor wieder da und sagt, ja, aber das bringt mir ja nicht genug Kohle ein. Und ich denke, das ist das nächste große Problem, dass diese Spielindustrie mittlerweile so hart von Investoren getrieben ist, weil die mittlerweile in Sphären hervortreten wollen, in Sachen Einnahmen und so weiter, die man einfach nicht mehr erfüllen kann. Es kann nicht immer bergauf gehen. So, wenn du jetzt natürlich deine Aktie gekauft hast für, sagen wir mal, $10, wo die Xbox richtig am Arsch war, ich weiß es natürlich nicht, eine Microsoft-Aktie wird sicherlich teurer gewesen sein. Ja, verstehe ich. Und dass du jetzt gerne daraus mehr machen willst, verstehe ich auch. Aber jedem muss da bewusst sein, dass irgendwann mal Feierabend ist. Also
nee. Ja, eben. Das ist das Problem im ganzen System.
Ja.
So, das ist ja schon immer das Problem gewesen. So, und das ist ja auch, wie ich ja schon meine, wir haben eben das Corona-Hoch gehabt, diesen Boom, den wir da einfach hatten. Und dadurch kann es kein Wachstum geben. Und das ist ja das Schlimmste, was, ist immer leid, dass ich das immer wieder sage, weil in der kapitalistischen Welt mal ist. So, weil kapitalistische Welt bedeutet Wachstum. Unaufhörliches Wachstum. Zahlen müssen hochgehen. Wenn Zahlen nicht hochgehen, Wenn Aktionäre unzufrieden werden, werden die Aktie verkaufen. Wenn die Aktie verkauft wird, geht der Wert nach unten. Alle sind unglücklich.
Mhm.
Das ist das ganz, ganz, ganz große Problem. Und nur deswegen, weil das ist ja auch die Sache, ne? So, ich habe ja auch, es ist immer das Anstrengende, ich glaube, das habe ich auch letztens mit meinen Rotten Mushroom-Kollegen nochmal besprochen. Mhm. Wirst du ja auch kennen. Du veröffentlichst ein Video und hast dann deine Community, alles tutti, alles super, großartige Leute. Doch dann kommt der Tag danach.
Mhm.
Der Tag danach, wenn YouTube sagt, oh,
das jetzt läuft spielen ja
wir mal
Video.
Jetzt spielen wir das mal hier in die Empfehlungen von Leuten rein, die dich nicht abonniert haben, die noch nie ein Video von dir einen Daumen nach oben gegeben haben. Und dann kriegst du einfach die dümmsten Aussagen auf diesem Planeten.
Ja, ja.
Die absolut bescheuersten, dümmsten Menschen, wo du einfach nur denkst so, wie? Wie hast du es geschafft, bis hierhin zu überleben, obwohl du so unsagbar dumm bist? Sondern ich muss auch zu sagen, ich bin ja jemand, der sehr gerne aufräumt bei solchen Fällen. So, ich akzeptiere ja sowas nicht. Ich bin beeindruckt, dass ich so wenige Leute habe, die darüber beschweren, wie hier werden Kommentare gelöscht. Das heißt nicht, dass ich ständig Kommentare lösche. Aber wenn es einfach einige Sachen wirklich so dumm und
beleidigend sind, ja, klar. Ab bis zu einem bestimmten Punkt und nicht weiter. Also es war ja auch in meiner Ausbildung diesen ganzen Koch. Scheiß, Entschuldigung. Aber natürlich musstest du auch Service machen. So.
Ja.
Und wenn denn Leute unfreundlich wurden, weil die nichts anderes im Leben zu tun haben, als jetzt irgendeine Servicekraft wegen dem Gekochten anzuscheißen, dann war es am Anfang extrem schwer zu sagen, ey, so nicht. So. Und dann hat aber mein Chef irgendwann damals gesagt, der hat gesagt, ey, es gibt einen bestimmten Punkt und da musst du den Leuten erklären oder den klar machen, so und nicht weiter.
Ja.
Und ey, ganz ehrlich, wir müssen uns das in den Kommentaren auch nicht gefallen lassen.
Absolut nicht. So, ich plädiere da immer auf Hausrecht. So, im Sinne von, es ist meine Kommentarspalte, es sind meine Videos.
Ja.
Ich gebe hier den Ton an und der Ton ist respektvolles Miteinander.
Richtig.
Und wenn das nicht machbar ist, wenn solche Kommentare dann eben reinfließen, worauf ich auch hinaus wollte, dass dann einfach Leute sagen im Sinne von, oh, das Studio wurde geschlossen, ja, dann können sie ja mal einen vernünftigen Job suchen und all so ein Kram. Und ich denke so, du kleines, nutzloses Stück Scheiße, das garantiert niemand auch auf nur irgendeine Party einladen möchte, weil du immer dieses dumme Stück Kacke bist in der Ecke, das irgendeinen Stuss von sich gibt und man es einfach nicht erträgt. Und jeder sagt, warum hast du den wieder eingeladen?
Ja,
ja, ich kenne ihn von der Schule. Aber warum? Keiner mag ihn. Das sind die Leute, die dann bei uns in den Kommentaren landen und diesen Dünnpfiff einfach von sich lassen.
Ja.
Und
ja,
das ist so der Punkt. Ne? Das ist immer so der Punkt, wo ich das einfach nur sehe und denke mir, ja, die sozusagen sind dann auch eher in die Richtung. Die würden sagen, ja, ich würde die Aktie dafür kaufen, aber die Menschen, das sind mir egal. Hauptsache, es geht halt bergauf. Und keine Ahnung, das ist einfach nur sozusagen, wie einfach zu viele dann in der Richtung einfach ticken.
Ja.
So, das ist einfach die Welt, in der wir leben, wo entweder macht es dir Geld und es ist gut. Und wenn es mal irgendwie Probleme gibt, dann wird er gesagt, ja, das funktioniert nicht. Und dann kommen halt diese weisen Leute an und sagen dann sowas wie, als zum Beispiel das Video gemacht habe mit den 27.000 Leute haben ihren Job verloren, kamen so viele an, die gesagt haben, ja gut, aber da muss man auch wirklich mal klären, wie viele denn auch nur wegen Corona eingestellt wurden, weil dann ist es ja klar, dass die jetzt wieder gefeuert werden müssen. Und das ist so, nein, wenn Firmen Plus machen und es überhaupt keinen Grund gibt, Leute zu entlassen und der einzige Grund ist, dass am Ende des Jahres in der PowerPoint-Präsentation von den Aktionären-Typis da nicht drin steht, grüner Pfeil nach oben, das ist der einzige Grund, warum die Leute dann entlassen werden, dann hat das nichts mit der Corona-Bubble oder sonstiges zu tun.
Nee.
Dann ist es einfach nur das Ergebnis von diesem kapitalistischen System, bei dem am Ende, wie immer, nur die Reichen profitieren. Und es tut mir leid, dass wir gerade so eine Grundaufklärung machen. Es ist eine Sache, die man, glaube ich, immer und immer wieder sagen muss, weil Videospiele haben so viel Leidenschaft und so viel Nostalgie und alles mit sich schleppend, dass man immer wieder vergisst, dass diese Leute dafür sorgen, dass es eigentlich nur schlimmer wird in den ganzen
Bereich. Ja.
So wäre das alles nicht. Man kann sich gar nicht vorstellen, in was für einer wundervollen Welt wir leben könnten. Was für geniale Spiele wir einfach hätten, die ja auch gekauft werden. Sie werden vielleicht dann nicht so viel Geld bringen wie ein Call of Duty auf Mobile oder sonstiges. Aber vielleicht werden dann drei dieser Spiele so viel Geld bringen wie ein Call of Duty. und dann vielleicht sogar auch gar nicht so viel mehr Geld kosten, weil du dann nicht irgendwie 50 Trilliarden Euro in das Marketing reinstecken musst, wie es ja nun bei Call of Duty der Fall ist, wo ein großer Teil der Entwicklungskosten eigentlich eher die Marketingkosten sind am Ende des Tages.
Ja.
So, das ist halt die Sache und wir, dummerweise sind wir nun mal natürlich jetzt in diesem System drin, in dem der Gedanke ist, wir machen ein Produkt mit super viel Geld, anstatt drei kleine Produkte, die genauso viel Geld machen, aber halt sind dann drei kleine Produkte, wo ja auch eins dann schief gehen könnte, das ist ja dann die Sorge natürlich, das Risiko, was man ja immer nicht eingehen möchte. Genau deswegen wollte Activision auch keine Remakes und sowas zuerst machen oder keine neuen Teile von Sachen, weil das Risiko in Anführungszeichen so hoch ist. Was immer Quatsch ist, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Crash Bandicoot 4 jetzt so viel Geld im Vergleich zu anderen Spielen gekostet hat. Es wird nicht günstig sein. Das Spiel ist ja auch groß und alles. Aber es wird nicht so teuer gewesen sein, wie einige andere ihren Sachen, die gefloppt sind, die sie rausgebracht
haben. Ja, und wir kennen ja auch noch nicht mal die internen Verträge. Ne? In den USA läuft das ja auch noch mal ganz anders als bei uns. Hier gibt es halt ein gewisses Mindestmaß an Lohn, bla bla bla. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das läuft, aber ich glaube, in der Spielindustrie leider, gerade bei den großen Studios, gerade weil es so viele Entwickler sind, werden die einzelnen Entwickler auch noch relativ scheiße bezahlt. So.
Ja, und dann hast du noch sowas wie Tango, die auch noch in Japan hocken und da eigentlich noch schlimmer bist. Also das war doch
also
aus der amerikanischen Sicht.
Ja, also. Richtig. Und das ist also die eine Aussage, das große Problem, nächstes Ding, Gaming-Community, die hören eine Aussage, wie zum Beispiel, ja, das ist alles nicht so schlimm, weil viele Leute werden ja nur für Projekte eingestellt. Aber dann wäre es doch die letzten Jahre auch so gewesen. Dann hätten wir doch nicht mittlerweile fast 30.000 Entlassungen. Weißt du, also das ist Wahnsinn, wie groß diese Zahl ist und wie leid mir die Leute tun, die jetzt in diesen aufgekauften Microsoft-Studios sitzen und jeden Tag denken, oh, ich sollte mich mal umhören, weil offensichtlich sieht das so aus, als wenn Microsoft da keine Gnade kennt. So, dass Umstrukturierungen nach diesem Riesenkauf kommen werden, war mir eigentlich schon fast klar. Das will ich aber gar nicht kleinreden, weil natürlich muss man das irgendwie zusammen organisiert bekommen. Aber dass das so hart ist, dass gleich vier Studios am Ende geschlossen werden, ist noch mal eine andere Dimension, wie ich finde. Und anstatt zu sagen, also zum Beispiel, mein Gegenbeispiel wäre, ey, wir schließen jetzt vielleicht zwei Studios, aber gliedern Entwickler von denen in die größeren Studios ein, damit die in Zukunft die Projekte entweder polisher, wobei das der unrelevant ist, oder zumindest mehr Projekte rausbringen können, damit wir quasi am Ende auch noch was davon haben, von der Kohle. So.
Ja.
Und nein, das passiert aber nicht. Die Leute wurden, natürlich nicht jeder Einzelne, aber der Großteil wurde einfach entlassen. So. Und jetzt hat man die ganzen Marken unter einem Dach, aber macht ja sowieso nichts davon. Und da schließt sich ja der Kreis wieder zum Anfang unseres Gespräches. Es passiert ja nichts damit. Es passiert einfach nichts damit. Und das ist der Punkt, der mich so unglaublich stört daran, weil Microsoft hätte so eine Power, so eine Macht, jetzt endlich mal auch Competitor zu sein in dem Ganzen. Und dann kommt genau das Gegenteil. Wir machen alles zu. Wo ich dann denke, hey, was ist die Strategie dahinter? Was ist das nur, um die nächsten Zahlen wieder ein bisschen größer zu machen, damit die Marge wieder höher wird? Liegt es wirklich wieder dieses Mal nur an diesen Investoren hin oder her? Ich meine, auch ich habe Aktien, ja? Aber liegt es wirklich nur daran, um dann diese Mäuler wieder mit ein paar Dollar mehr abzuspeisen? Und das ist so meine große Kritik, die ich habe. Wir können uns doch nicht nur danach richten. Wenn die Leute da ihre, keine Ahnung, gerade die reichen Investoren, die dann richtig Anteile haben an so einer Firma, ey, wenn die da ihre, ich sag mal, im Jahr ein paar tausend Euro ausgezahlt sind, dann sollen die doch zufrieden sein damit. So, klar kann es auch mal nach unten gehen, ja, aber das ist ja kein Geld, mit dem man meines Erachtens nach jeden Monat rechnen sollte oder jedes Jahr rechnen sollte, um damit am Ende Investitionen zu tätigen, weißt du? Und ich, das ist einfach, diese Industrie macht einen nur noch krank. Und das Problem ist, wir sind ja gern auch irgendwie Teil davon. So. Und das, was mich halt so extrem stört daran, ist, dass wir aus einer Zeit kommen, wo es das sicherlich schon irgendwie gab, hinter den verschlossenen Türen. Aber so richtig schlimm wurde das erst mit diesen ganzen auf wir pressen jeden Euro aus jedem Scheiß raus Strategien, die dann vor allem mit EA und Activision Blizzard aufgetaucht sind. So.
Ja. Und, ja. Ja. Ich meine, wie gesagt, es ist alles mal auf dasselbe hinauszuführen. Erstmal natürlich, Gewinn muss riesig sein. Aktionäre müssen glücklich sein. Ich gucke mir gerade nochmal die Aktie von Microsoft an. Mhm. So, das Einzige, was halt ist, ist, dass halt seit 6 Monaten es einfach sehr gleich bleibt. Mhm. So, ich glaube, das soll halt gerettet werden, vor allem bis zum Ende des Jahres, dass sie nochmal nach oben geht, weil Wachstum. Weil das ist eben das Ding, der Streak von Microsoft Aktie ist halt sehr beeindruckend, so in der Hinsicht, ne? Also, der ist halt stetig nach oben. Mhm. So, es wird sich wahrscheinlich immer noch lohnen, jetzt einzusteigen. Das ist das Beeindruckende der ganzen Sache.
Mhm.
Und klar, so. Wenn du halt dann sowas wie Microsoft, wenn du sowas wie Activision halt kaufst, so dann muss da jetzt auch ein guter Grund sein, warum du das gekauft hast, wie das jetzt wieder reingeholt wird und wenn das halt nicht irgendwie erreicht wird, dann wird am Ende die Aktie runtergehen. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn die ihr Jahresergebnis veröffentlichen und da steht da drin, jo, wir haben hier so und so viel Minus gemacht, wird es ziemlich schlimm sein. Ich wollte gerade mal gucken, wo ich gerade dabei bin, Square Enix Aktie, weil das ist ein kurzes Thema, was ich auch nochmal anhauen möchte, aber nur kurz. Es ist nur Square Enix, als wenn das wirklich so wichtig wäre. Ha, 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 dafür werden mich Leute wieder hassen. Ja, Square geht runter, auf jeden Fall.
Ja, die haben ja auch mitgeteilt, dass Final Fantasy 16, 7 Rebirth und noch irgendwas unter den Erwartungen sind. Aber das hast du ja auch schon
mal. Mensch, bei Square sind Spiele unter
den Erwartungen. Genau, das hast du ja auch schon mal in einem Video angesprochen. Da ist bei Square ist was unter den Erwartungen, wo ich denke, Alter, ihr habt ein paar Millionen Stück davon abgesetzt. Was wollt ihr denn? Ihr seid nicht auf dem Niveau eines Nintendo. Weißt du, das ist so, Nintendo ist einer der größten Publisher der Welt. Wenn die ein Spiel 18 Millionen Mal absetzen, ist das nun mal was anderes. Ja. Also da bin ich auch immer ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, welche Köpfe da oben sitzen und ja, im Grunde genommen denken, sie könnten es jetzt noch mehr, aber das Nintendo ist quasi das, wo du immer, sag ich mal, wo 98% aller Content-Creator hinwollen zu den anderen 2%, die es geschafft haben, die dann aber meistens scheiße sind. Ja. Und Nintendo ist jetzt vielleicht in dem Vergleich nicht so scheiße, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das sind einfach die oberen 2%. Und da so ein Buhai zu machen, ich weiß nicht, wie viel die da reinstecken in ihre Spiele, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Entwicklerdokumente, ich habe keine Auszüge, keine Kontoauszüge. Aber da denke ich auch so, das kann nicht wahr sein. Du kannst doch nicht so eine Maßstäbe ansetzen. Also das ist doch total
wirr. Ich meine, man muss sozusagen, jetzt haben sie ja sozusagen die schlechtesten Zahlen seit 13 Jahren gehabt. So, das kommt halt noch on top. Und es werden natürlich hier fleißig Schuldige gesucht. So, es wird natürlich gesagt, so ja, und das lief schlecht und unter den Erwartungen. Aber dass natürlich keiner über die ganze NFT-Scheiße spricht, die der Cheffe da andauernd veranstaltet und sowas und unendlich viel Minus macht, so, das finde ich immer faszinierend. Dass natürlich immer, erstmal waren es die westlichen Entwickler, die schuld sind. Die mussten deswegen ja weg. Ja,
klar.
So, die werden ja jetzt schuld, die machen nicht Spiele, die sie gut verkaufen. Jetzt sind ihre eigenen Spiele schuld, dass das alles so scheiße ist, weil die unter den Erwartungen sind. Und währenddessen einfach Cheffe weiterhin seine NFT-Experimente macht. So, in einer Zeit, wo langsam selbst der Teufel begriffen hat, dass das vielleicht alles ein bisschen dumm ist.
Ja.
Das muss man erstmal hinbekommen. Aber nein, Square sagt sich so, ja, NFTs, ne, hier, mehr davon, wir brauchen mehr NFT-Projekte. So, dass es überhaupt Spiele von denen gibt auf dem Markt, die reine NFT-Spiele sind, das ist schon beeindruckend.
Mhm.
Aber da spricht halt auch keiner drüber, weil niemand will das wissen, der Final Fantasy 14 spricht, spielt. Das ist so, niemand will, das ist wieder der Punkt, wo ich meine, sondern das interessiert die Leute halt nur ganz kurz, wenn die News aufpoppt und dann ist auch wieder egal.
Ja, richtig.
Und dann werde ich immer dumm angemacht in den Kommentaren. So, einer hat mich jetzt auch dumm angemacht dafür bei meinem Video, wo ich über Square Enix halt gesprochen habe, wo das die halbe Thematik wirklich nur war, was eben Square neben den Spielen einfach für Kacke abzieht. Und wo der sich dann unfassbar drüber aufgeregt hat und mir jetzt auch gesagt hat, dass man überhaupt nicht mehr glauben kann, also ein Kram. Weil es gäbe ja sehr wohl gute Spiele von Square. Naja, Ich habe ja nur geschrieben, so, du, das ist nur ein ganz kleiner Teil vom ganzen Video gewesen. Ja. Wenn das jetzt der Grund ist, letztendlich, dass man mir nicht mehr glauben kann, obwohl das immer noch, ich meine, wenn sie jetzt selbst ihre Spieler alle canceln, die sie jetzt noch in der Pipeline hatten, außer Final Fantasy, obwohl das ja auch nicht mehr läuft, so, da weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass ich dann doch schon ziemlich spot on war bei der ganzen Sache.
Mm.
Aber ja, das ist, also, das ist auch die Sache, die ich ja auch bemänge letztendlich, wenn Microsoft immer mehr ihre eigenen Pfeiler sozusagen zerstört, werden sie bei Square landen. Hm. Square hat nur noch Final Fantasy und Dragon Quest. Und wenn die jetzt wirklich kacke laufen, haben sie nichts mehr. Weil sie alles andere eingestampft haben für ihre NFT-Experimente und all den ganzen Kram. So, das ist halt das Verrückte eigentlich, dass sozusagen die Firmen ja immer wieder eine Schuld irgendwo suchen, aber nicht dann an dem Ort, der eigentlich schon fast schon offensichtlich ist. Und am Ende sorgt es eigentlich nur dafür, dass auch ein Square Enix wahrscheinlich bald bei Microsoft ist oder sowas. So, das wird wahrscheinlich das Interessante. Oder wer anderes wird die kaufen?
Ja.
Sammy. Sammy kauft auch noch Square. Das ist irgendwann ein Square-Sieger Sammy Enix, keine Ahnung. Das kommt noch.
Ja, das Ding ist, Square hat ja erst sogar mitgeteilt, dass sie unbedingt jetzt eine Multiplattform-Strategie verfolgen. Weiß nicht, ob das jetzt ihr Ausweg sein soll dazu.
Als wenn das jetzt irgendwie so für die was komplett Neues wäre. Also als wenn jetzt nur Spiele für Sony erschienen wären.
Also ja, also die Main.
Auch für Xbox.
Ja, ja, aber die Main-Serie ist ja jetzt schon nur für PlayStation.
War nicht 5. 15 auf Xbox One auch erscheinen? Das war doch auf Xbox One oder nicht, oder?
Oh, ich weiß es gerade nicht, tatsächlich.
15 Xbox One.
Aber wow. Final Fantasy 15 ist ja schon uralt.
Ja, come on, das ist der letzte Teil vor den 16er gewesen.
Ja, aber wie lang gab's das schon? Also, das ist ja noch ein PS4-Titel.
Das ist jetzt auch nur 8 Jahre alt. Also.
So, jedenfalls Final Fantasy 7 Remake, PlayStation. Final Fantasy 16, PlayStation. Was sie sich jetzt getraut haben, ist Final Fantasy 14. Aber ich denke mal, die werden da schon ziemlich harte Knebelverträge mit Sony unterschrieben haben, die ihnen jetzt auch wieder auf die Füße fallen. Weißt du? Und
ja, gut, diese Knebelverträge sollten ja eigentlich Geld bringen, aber vielleicht haben sie wieder zu viele NFT-Experimente.
Ja, ich weiß es.
Es gab ja auch Final Fantasy 7 Remake NFTs, um das mal anzunehmen.
Ja, genau. Ja, ich weiß es nicht. Also, Fazit zu Microsoft würde ich schon fast sagen. So wie es jetzt läuft, leider werden sich viele wieder ein Beispiel daran nehmen. Es wird wieder viel kaputt gehen. Viele Entwickler werden auch nicht in die Spielindustrie zurückkehren. Vielleicht sind sie erst ein paar Jahre dabei und haben jetzt gesagt, nee, auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Und ja, dann werden wir sehen, wo die Reise noch hingeht, sag ich mal. Also bin mir da. Ach, ich weiß nicht.
Es ist so verrückt, dass am Ende, so auch wenn man an uns. Ich meine, das ist immer das Ding. Je mehr du Fan von etwas bist, desto mehr kannst du ja unzufrieden sein. Normalerweise. Es gibt natürlich die Fans, denen ist alles egal. Mm. Aber also, ich bin halt ein Nintendo-Fan letztendlich. Und ich bin super unzufrieden mit dieser Firma. Aber am Ende des Tages ist irgendwie Nintendo noch die Firma, die immerhin noch sehr hart auf ganz viele alte Qualitäten setzt. So, ich bin bis heute beeindruckt, dass sie Animal Crossing nicht ausgeschlachtet haben, außer auf Mobile, aber ich meine es halt in ihrem Mainline-Spiel. So, ich bin super unzufrieden mit New Horizons. Das ist für mich wahrscheinlich von allen Animal Crossing, ich weiß nicht, ob ich sogar unter den GameCube-Teil rangieren würde, weil es einfach so viel fehlt. Weil beim GameCube-Teil waren immerhin die Bewohner richtig fies zu einem, was super witzig war. So, das sind sie jetzt ja auch nicht mehr. Das ist auch alles weg. So, das ist so mein Problem. Also ich bin einfach super unzufrieden mit den neuen Animal Crossing, aber dann wiederum bin ich beeindruckt darüber, dass sie es nicht so ausgestattet haben, wie sie es hätten. So, sie haben nur einen DLC gebracht, der einfach Happy Home Designer sozusagen in das Spiel mit reingebracht hat, was fair ist, in meinen Augen. So, es ist eine Art neuer Spielmodus. Sollen sie das von mir aus gerne ja, als DLC anbieten? Das ist lieber so, als hätten sie Microtransactions drin. So, aber sie hätten auch was weiß ich, 4,99 für die nächste Möbelkollektion oder sonstiges machen können. Das wäre alles möglich gewesen.
Das ist sowieso ein Thema, was wir schon im letzten Roundup besprochen haben. Also klar hätten sie es machen können, irgendwie wollen sie es nicht, aber ich bin da auch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, weil genauso gut, keine Ahnung. Nehmen wir mal an, was ich im Roundup schon gesagt habe, nehmen wir mal an, die bringen jetzt ich sage mal, Super Mario Bros. Wonder DLC für Mario Maker raus. Mhm. Die Leute würden den uns aus den Händen reißen.
Ja, eh.
Und das,
ja, das ist wieder die Frage, dass Nintendo will kein Geld. Das habe ich auch schon häufig geklärt. Sie wollen das nicht. So, sie wollen das woanders irgendwie rausziehen, so mit ihren furchtbaren Online-Service und ihren furchtbaren Emulations-Service und sonstiges. Da wollen sie dann das Geld haben und auch extra Geld mit ihren Expansion-Pack-Dingsbums und so ein Kram. Mhm. So, da hauen sie dann richtig rein oder sie machen halt richtig schlechte Mario Kart-Strecken. So, anstatt einfach damals vernünftige neue Strecken zu machen, so macht die Hälfte der Strecken, aber dafür vernünftig. Leute hätten das auch wie blöd gekauft. Machen Mario Odyssey DLC, macht da einfach Mario Sunshine Content rein und sonstiges. Die Leute werden durchdrehen. Mhm. So, das ist die Firma, die hat das meiste Potenzial. Und man kann schon fast sagen, sie nutzen es am wenigsten. Mhm. So, aber gleichzeitig sind sie dadurch auch die am normal oder am traditionellsten noch ihre Spiele machen.
Ja.
So, du hast bei Nintendo-Spielen nicht dieses Ding wie bei Capcom, wo man sagt, ey, Capcom hat richtig, richtig gute Spiele aktuell. Aber warum sind da die dümmsten Microtransactions der Welt drin? So, wo alle Leute am Ende nur sagen, so, ja, ist doch eh egal, weil man muss sie ja nicht kaufen. Ja, aber warum sind sie dann drin? Mhm. Niemand baut doch Microtransactions ein, wenn man sozusagen nicht das Gefühl hat oder nicht denkt, dass das jemand kaufen wird. Ja. Das ist doch verschenkte Arbeit. Also, das ist schon drin, weil Leute es kaufen. Und wahrscheinlich sind sie genau deswegen so sinnlos und nutzlos, damit halt die meisten Leute sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, weil die braucht man ja gar nicht.
Ja,
das ist ja wahrscheinlich die Taktik dann dahinter. Aber wie wäre es, wenn das gar nicht drin wäre? Weil stell dir mal vor, diese ganzen Spiele würden rauskommen, ohne auch nur das Minimalste eines Skandals. Und selbst die Resident Evil Remakes haben ihre Problematiken mit Deal oder Microtransactions, wo du ja sozusagen die klassische Musik und sowas kaufen musst. So, was so ein unendlich geiles Feature an sich ist bei den Remakes, dass du einfach dann wirklich Musik wieder einschalten kannst und all sowas für ein Spiel. Oder die alten Soundeffekte von Resident Evil Remake 4 und all sowas. So, das ist so, wo ich mir denke, so, wenn die das nicht machen würden, dann wären die 1:1 auf einer Stelle wie Nintendo letztendlich. Mm. So von den Fairness-Faktor her. Ja. So, wo man ein gutes Gefühl hat, in Anführungszeichen, da seine 60 Euro auf den Tisch zu knallen. Weil das habe ich eigentlich beim Capcom-Spielen. So,
Resident Evil 4, die letzten Jahre.
Ich hab, ja, genau. Also ich habe da jedes Mal, wenn ich den Spieler irgendwie gespielt habe, so, weißt du was, jeden Euro habe ich wieder zurückbekommen. Mm. Das jeder Euro war es wert für das Produkt, was ich bekommen habe. Mm. Aber dieser fade Beigeschmack existiert halt mit diesen unnötigen Kacksachen, die da drin sind. Wo ich denke, wie viel Geld macht das wirklich? Lohnt sich das so hart? Ich glaube, da muss man irgendwelche Zahlen mal angucken. Ich hoffe, dass irgendwo in irgendein Aktionärmeeting in irgendeiner japanischen Schriftform drinsteht, ja, so viel Geld haben wir mit den Resident Evil 4 Remake DLC gemacht und dann werde ich wahrscheinlich aus allen Wolken fallen oder sowas.
Ja, wahrscheinlich.
Also, Microtransactions, nicht den DLC. Also, das Ada-Ding war ja auch wieder hervorragend für das. Und viel zu günstig schon fast.
Ja, ich sag's mal so. Einfache Grundprinzip ist ja, wenn sie damit kein Geld verdienen würden, würden sie es auch nicht
anbieten. Würden sie nicht machen. Nee, natürlich.
Ja? Klar. Und das ist, ja, es ist halt einfach, ich weiß nicht, ich glaube, also manchmal habe ich so den Eindruck, ich rede gegen Steine den ganzen Tag oder gegen Wände, weil ich mir so denke, Leute, für das Geld, was ihr da ausgebt, ich meine, klar, ey, ich sage gegen niemanden was, der sagt, ey, ich hätte gern noch mehr Spaß in dieser Welt. Weißt du?
Ja.
So dieses, ich habe da Bock drauf, bla bla bla, und ich will noch gern mehr Zeit in der Geld verbringen, in der Welt verbringen. Okay, easy. So, und ich finde, darauf sollten DLCs halt auch ausgelegt werden. Aber ich habe dieses schicke Kostüm, was du nicht hast. Weißt du? Mhm. Dass man so dieses Psychologische des Menschen auch noch ausreizt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Psychologen bei den Spielunternehmen sitzen und dann genau dafür angestellt sind, um diese Menschen zu triggern, sozusagen.
Ja.
Und das ist was mich extrem stört. Also das ist, weil es ist so offensichtlich, dass wir uns verarschen lassen. Und
ja, absolut.
Ja, und das ist
ja, aber das ist das Problem. Ich meine, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Du hast halt die junge Generation, die einfach mit Mobile-Spielen aufwächst und die kennen es nicht anders. Hm. So, das ist halt normal für die. Die spielen Spiele, wo sie theoretisch mehr Werbung sehen als Spiel am Ende des Tages. Und sie sind halt okay damit, weil sie sind halt Kinder.
Ja.
Und wenn du mit sowas aufwächst, dann bist du halt einfach empfänglicher für sowas und hinterfragst das auch nicht mehr. Und das ist auch das ganze Ziel gewesen. Das ist ja auch, deswegen ist das ja so schleichend.
Ja.
Deswegen gab es halt so verrückte Versuche von EA mit den Internetpass und all sowas, damit du keine Gebrauchsspiele kaufst und dann halt 10 Euro dir in Online-Modus nochmal neu kaufen musst, wenn du es gebraucht kaufst. Und natürlich die Microtransactions und die ganzen Lootboxen, die immer wieder gewifter und gemeiner wurden sozusagen, wie sie eingebaut werden und all den ganzen Kram und immer wieder mit irgendetwas mit eingebaut, damit du immer wieder sagen kannst, ja, aber das ist scheiße, aber es ist nicht so schlimm wie XY, weil, was weiß ich, ja, Overwatch hat Microtransactions und es hat auch Lootboxen und sonstiges, aber es ist ja nicht so schlimm, weil du kannst ja auch dann gegen die doppelten Sachen mit dem Geld die Sachen kaufen, die du haben möchtest. Mhm. Und du musst es ja auch nicht machen, du kannst ja alles freispielen, du musst ja einfach nur spielen und die Antwort ist natürlich ja, aber rat mal, warum es dann diese saisonalen Events gibt, die nur an so ein paar Wochen laufen und du garantiert, außer natürlich, du spielst Tag und Nacht, nicht alle Sachen aus diesem Special Event bekommen kannst, es sei denn, du gibst Geld aus.
Ja,
so, das ist immer die Sache so, weil natürlich immer, und das ist ja das Verrückte, du findest ein Produkt toll und möchtest deswegen nicht sehen, dass da irgendwie, ja, wirklich boshafte Absichten dahinter sind, die dir schaden wollen.
Ja,
weil das willst du halt nicht sehen. Und deswegen, und das ist ja auch eine sehr menschliche Eigenschaft, versuchst du, Ausreden dafür zu suchen, für etwas, das du nicht verursacht hast, wo du keinen Einfluss hast und du auch nicht weißt, was es ist, du kannst es nur vermuten. Und du versuchst dann halt, ich meine, Nintendo-Fans kennen das am besten letztendlich, du versuchst dann sozusagen diese Firma in Schutz zu nehmen und einen Grund zu suchen, warum das jetzt nicht so schlimm ist. Mhm. Anstatt einfach auch zu sagen, ja, es wäre schon geil, wenn es noch nicht so wäre, oder? Es wäre doch geil, wenn ich einfach die Skins ohne Probleme freischalten könnte, mit vernünftig normal spielen, ohne grinden. So, wenn ich einfach nur ganz normal Overwatch spiele und ich würde einfach die saisonalen Sachen bekommen. So, ohne, dass ich sozusagen, was ich jeden Tag 8 Stunden spielen müsste in der Zeit, wo das Event ist, damit ich alles bekommen kann. Weil ja, es ist möglich, aber für welchen Menschen ist das möglich? So. Oder wenn ich Sachen tauschen könnte, stell dir das mal vor, ich könnte meinen Leuten einfach die Skins rüberschicken oder sowas. Umsonst? So, weil es cool ist, weil es Spaß macht, weil ich mit meinen Freunden ja zusammenspiele. Oh, du willst diesen Skin haben? Ich finde ihn nicht so toll, aber hier kannst du einfach haben. Das wäre absolutes Unding für diese Firmen. Weil das ist nicht das, was die wollen. Die wollen dir ja nichts geben. Die wollen nur von dir nehmen. Das ist das Ziel von denen.
Das ist es halt gerade.
Das ist halt so, was mich immer wahnsinnig macht, ne? Dass du da halt gegen Wände redest. Dass du immer dann wieder Leute triffst, die einfach nur sagen, ja, ist ja nicht schlimm, dass die Microtransactions drin sind, weil ich brauche sie ja nicht, ich muss sie ja nicht kaufen. Und dann ist für mich immer die Gegenantwort, ja, aber wäre es doch nicht besser, wenn sie gar nicht drin wären? So, wenn du sie nicht brauchst, dann wäre es doch cool, wenn sie gar nicht da wären.
Ja, das ist
oder
dann aber
das nicht cool?
Das ist dann aber wieder dieser Gönnungsfaktor, den die Leute halt gegenüber den Firmen haben. Die sagen sich, hey, bevor ich jetzt gar keine Spiele mehr kriege, dann sollen sie da die Leute ausschlachten, die sich das nehmen. Weißt du? Mhm. Weil das ist halt auch immer dieses Ding, Vollpreistitel. So, die haben jetzt schon öfter probiert, diese Vollpreistitel auch durchzudrücken, dass sie 10 oder 20 Euro teurer werden. Was ja auch verständlich ist. Ich meine, wenn wir uns Autos angucken, wo wir wieder beim Thema wären, Autos sind richtig teuer geworden. Erstens hast du natürlich höhere Löhne, die Materialkosten sind teurer, durch Corona und so weiter und so fort ist das alles ins Stocken geraten und natürlich lassen sich die Firmen das auch im Nachhinein gut bezahlen. So, und da bezahlst du halt nicht mehr für ein Auto 10.000 Euro, sondern halt 20.000 oder 25.000 Euro. Und das ist so, ja, das ist blöd, aber ich sag's mal so, das ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren so. Und die Leute sagen immer wieder, na, das bezahle ich nicht. Für so eine Karre bezahle ich doch nicht mehr als so und so. Wo ich dann so sage, ich weiß nicht. Trotzdem werden die Autos ja verkauft. So, und ich glaube aber, in diesen kleinen Summen ist es halt so, dass die Leute ja mittlerweile auch darauf geeicht sind, weil Autos werden ja auch nicht wirklich billiger, wenn sie aus dem Werk kommen. So, aber bei Spielen sind die Leute darauf geeicht, ey, ich warte jetzt 3 Monate und dann kriege ich es für einen Zehner oder für 25 Euro. Und deswegen kannst du halt diese höheren Preise nicht durchsetzen. Ich verteidige das absolut nicht. Ich finde das auch alles, also was da alles probiert wird, um extra Geld zu machen, ist der Wahnsinn. Aber von der kapitalistischen Seite kann ich es halt auch verstehen. Und ich glaube, da sind die Leute dann auch wieder so ein bisschen sanfter. Naja, lass die Idioten halt ihre Microtransactions kaufen, solange ich es nicht machen muss. Und ich glaube auch, dass die Leute, die die Microtransactions kaufen, die wissen das ganz genau. Die haben da einfach Bock drauf. Weißt du, also das ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, ich kaufe das jetzt mal, weil ich dumm bin, sondern die sagen, weiß ich nicht, also mich stört es jetzt nicht, wenn ich da 12 Euro für eine Rüstung ausgebe.
Ja, natürlich,
oder so.
Klar. Also ich meine, ist natürlich, es ist eine psychologische Sache. Ne? Es gibt immer Menschen, die sind empfänglicher für sowas. Und das ist so, dass ja, was daran kritisiert wird, dass vor allem natürlich, also sagen wir so, nicht diese Capcom-Microtransactions, sondern was anderes, aber vor allem Lootboxen und sonstiges. Es ist ein Nerv, der gekitzelt wird.
Ja.
So, das ergibt komplett Sinn. Und das spüre ich ja auch selbst. Ne? So ist es ja nicht. So, ich verstehe ja, warum man das unbedingt haben möchte und warum man da so hinterher ist. Ich verstehe das Ganze dahinter. Es ist halt nur das Problem, halt, dass es ausgenutzt wird für Leute, die sozusagen empfänglich dafür sind und vielleicht eben nicht die finanziellen Mittel eigentlich haben dafür. Aber das ist halt egal, weil man bereichert sich ja eigentlich nur daran. Nee, die große Problematik bei den ganzen Kram ist ja im Sinne von, ich stimme dir ja schon zu, sozusagen Spiele teurer werden in bestimmten Fällen, ergibt Sinn. Aber ich würde trotzdem, bevor wir in diese Richtung gehen, würde ich eher sagen, muss man eher etwas tun gegen die ganze CEO-Problematik.
Ja.
Weil, wenn das nicht geklärt ist, wenn nicht ein Bobby Kotick oder sonstiges halt seinen endlosen Bonus bekommt von so und so viel Milliarden Dollar für im wahrsten Sinne des Wortes nicht wirklich viel tun. Ja, der macht Job. Ja, der hat was zu tun. Ja, der muss auch Sachen tun. Ja, der muss auch hier und da mal hingehen, Interviews führen und all so ein Kram. Aber nicht in Milliardenhöhe. Nie, kein Mensch der Welt ist so wichtig, dass er in Milliardenhöhe irgendwas bekommt. Also auch mehrere Millionen ist schon verrückt im Jahr. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Niemand ist so wichtig auf diesem Planeten. Und bevor wir sozusagen anfangen, darüber zu diskutieren, dass Spiele ja eigentlich teurer sein müssen, würde ich sagen, wie wäre es, wenn die erstmal weniger bekommen und wir es damit erstmal ausgleichen?
Ja, ja, das
und wenn wir dann an dem Punkt mit der Inflation angekommen sind, dass es dann auch nicht funktioniert, dann machen wir die Spiele teurer. Weil ich behaupte, dass wir dann an einem Punkt angekommen sind, wo das auch für alle komplett Sinn ergibt. Aber ja, bei so einem Spiel, vor allem wie Call of Duty oder sonstiges, die sich in so einer Menge verkaufen, dass es 100 locker alles wieder rein, also ich meine, mehr als ja nur reingeholt wird, da ist das nicht nötig. Die können weiterhin 60 Euro, die würden sich wünschen, das sozusagen noch viel, viel teurer machen zu können. Natürlich, vor allem, weil CEO-Leute dann noch mehr Geld bekommen. Aber das verkauft sich so brillant, dass es nicht wert. Anders sehe ich das bei Indie-Spielen. Indie-Spiele sind häufig zu günstig. Indie-Spiele sind einfach Spiele, wo sozusagen allein wegen Steam und Steuern ja immer so viel schon wieder abgeht, dass nichts übrig bleibt. So mit den Anzeigen Hauptmeister-Simulator, so das wird für 5 Dollar oder 5 Euro verkauft, da bleibt mit Glück 2,50 Euro pro Verkauf übrig. So. Und das mache ich nur, weil es mir komplett bewusst ist, dass das irgendwo auch teilweise ein Joke-Spiel ist dahinter. So, natürlich ist da Leidenschaft und Arbeit drin, aber am Ende des Tages ist es ein kleines, niedliches Spiel. Und es ist in dem Sinne nicht mehr wert für die meisten. Und deswegen sehe ich ein, dass das nichts ist, um damit reich zu werden oder so ein Kram. Aber bei vielen anderen Spielen, so bei kleinen Indie-Spielen, die ich sehe, die irgendwie was mit 14,99 oder sowas launchen, wo ich denke so, warum habt ihr das nicht 24,99 gemacht? Ihr verliert so viel Geld dadurch. Ihr werdet euch garantiert nicht halten können mit 14,99. Aber ihr macht das, weil ihr Angst habt, weil ihr ja nur ein Indie seid, dass ihr es nicht wert seid, so viel Geld zu verlangen. Was Quatsch ist, weil wie du schon meintest, ne, mit Inflation und all so einem Kram und auch mit anderen Preisen von anderen Produkten, die hochgehen, müssten Spiele eigentlich teurer werden. Aber da das Volumen von Videospielen, von großen, sag ich mal, wie es ist, so AAA-Spiele sozusagen, einfach so hoch ist, dass sie ja schon reinbekommen werden, sehe ich nur Indie-Spiele in der Verantwortung, wieder teurer zu werden. Ja, weil wenn die nicht teurer werden, verlieren wir die bald. Und das wäre noch schlimmer.
Ich glaube, viele setzen gerade bei der Indie-Spiele-Strategie immer noch darauf, dass sie sagen, ey, wenn wir vielleicht positiv auffallen mit dem Preis, dann verkauft sich das auch millionenfach, dann kriegen wir das schon wieder rein. Ne? Und wie gesagt, also die Leute sind halt picky und da komme ich auch wieder zu der Autothematik zurück, weil jedes Autoreview, weil ich beschäftige mich auch gerne mit anderen Autos, aber unter jedem Autoreview, so viel Geld gebe ich doch nicht aus, das ist ja so teuer und bla, und ich denke so, ja, aber ihr wollt ein Auto fahren, ein neues Auto fahren und das ist nun mal heutzutage so teuer, aber das kriegst du halt in dem harten Wettbewerb der Videospieler nicht so wirklich abgebildet, weißt du?
Nee, ich verstehe schon komplett. Also wie gesagt, aber dann wiederum, ich finde bei Auto hast du halt einfach noch mehr, wie gesagt, Materialkosten und so ein Kram sind ja ein riesiges Problem bei Autos. Hast du bei Videospielen nicht so stark. Ja. So, du hast da vor allem Menschengehalt, der bezahlt werden muss. Das ist in Massen die Ressource, die du hast, die Menschen. So, das musst du auftreiben.
Ja.
Und wie gesagt, es fliegt so viel auch mit Marketing und sonstiges rein, dass ich sehe, dass es an sich besser wäre, die Preise irgendwann um 10 Euro zu erhöhen. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt erreicht, weil es gibt noch andere Orte, wo man vorher optimieren müsste. Es wird kommen, sagen wir so, es wird hundertprozentig irgendwann kommen. Dass selbst mit den Millionengehältern von CEOs das alles nicht mehr funktioniert. Mhm. So, dass, weil die dann wahrscheinlich noch ihre 3 Millionen bekommen wegen Inflation anstatt 1 Million oder sowas. Ja, aber ja, so deswegen, also, aber wie gesagt, bei Indies sehe ich das einfach eher. Und ich verstehe auch den Gedanken mit dem positiv auffallen, aber das ist auch eine Sache, die theoretisch eh in dieselbe Richtung gehen wie mit Content-Creatern, die auch immer zu eitel sind für alles und niemals Werbung für irgendwas machen wollen. So, niemals sagen wollen, bitte abonniert uns doch mal oder sowas. So, das ist halt die Eitelkeit, die man irgendwo in einer gewissen Art und Weise ablegen muss, weil vor allem in Sachen Preis kann man immer sagen, günstiger werden kannst du immer noch. Aber du kannst nicht teurer werden.
Mhm.
Deswegen sei lieber einen Tick zu teuer eine Zeit lang, anstatt von Anfang an zu günstig zu sein.
Mhm.
Aber ja. So, ich glaube, wir haben uns jetzt eh langsam im Kreis gedreht.
Ja, alles scheiße.
Ja, ich meine, das war mal wieder eine richtig schöne so ein Mist-Episode,
ja,
die wieder richtig, richtig schlechte Laune macht. Wie gesagt, wir haben ja unser Gegenformat, wie geil, wo wir dann die Laune wieder in 2 Wochen hochmachen werden.
Ja.
Von daher, habt keine Bange, habt keine Zweifel. Es ist ja auch dazu da, um uns alle gegenseitig zu informieren. Ich mache in letzter Zeit häufiger diesen Disclaimer am Ende. Das ist, ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig, Leute nicht komplett auf den Boden zurückzulassen.
Und wegzuwischen. Sagen,
alles schlecht.
Also wegfegen, weißt du.
Einfach so die Scherben der Menschen wegfegen, die einfach nicht mehr können. Die einfach sagen, oh mein Gott, warum mache ich das eigentlich alles noch? Nein, so schlimm ist es nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es halt wirklich so, der Markt wird es am Ende regeln. Aber wenn der Markt sich regelt, heißt es einfach nur, dass auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr nervige Zeiten auf uns zukommen werden. Hatten wir schon mal damals bei der 360 und PS3-Zeit, wo der Braunfilter das eine Phase lang zum Beispiel war. Aber wie es mit jeder Phase ist, und davor hatten wir übrigens die Plattformer-Phase, muss man dazu sagen, als alle Spiele ein Plattformer sein mussten. So, es gibt diese Phasen immer wieder und immer wieder. Jetzt haben wir gerade sozusagen diese Phase, wo halt sozusagen die Live-Service-Shooter-Phase einfach existiert. Mhm. Auch die wird platzen.
Ja.
Das ist das, was ich gelernt habe in dieser Welt. Alles wird irgendwann platzen. Firmen werden dadurch pleite gehen. Meistens die Firmen, die man es auch gönnt, die werden dann meistens die Probleme haben. Dummerweise auch Firmen, die es nicht verdient haben. Aber ja, wir müssen, aber und das ist ein wichtiger Faktor, wir dürfen es nicht aus dem Auge verlieren. Wir dürfen den ganzen Spaß nicht aus den Augen verlieren, weil logisch, dieses ganze Umwerfen passiert nur, wenn Leute immer mehr abgefuckt sind von den Sachen, die passieren. Und das klappt nicht, wenn wir darüber nie reden. Dann würden zu wenige Leute darüber nachdenken. Weil allein, weil wir es darüber geredet haben, werden vielleicht zu sehr hier dann auch nochmal mit ihren Freunden überreden und dann geht es halt immer weiter die Kette. Und je häufiger über solche Thematiken geredet wird, desto mehr angefressen sind die Leute und dann wird sich auch was ändern. Das ist das Ziel.
Das ist das
Positive, das wir rausziehen können. So.
Genau, und damit das, damit diese Nachricht noch mehr Leute erreicht, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ich weiß, das ist hier ein Premium-Feed, aber natürlich können wir auch nochmal an unsere Leute, die uns sowieso schon unterstützen, hier nochmal rantreten und sagen, ey, ihr findet das ja sowieso so geil, dass ihr sagt, ey, dann lassen wir auch ein paar Euro da. Empfehlt ihm weiter und wenn es erstmal nur der freie Feed ist und vielleicht werden wir ja mal in einer ganz großen Spiele-Podcast. Man wird ja noch träumen dürfen. So,
eines Tages. Dank unseren Aktionären.
Dank unseren Aktionären. Oh Gott.
Ja, Wachstum, ja. Immer nur Wachstum.
Immer nur Wachstum, genau. Die hier ab 10 Euro am Ende jedes Podcasts genannt werden. Ja, reden es nicht mehr. So, das ist der Robin 306, der Mike Hogenkamp, der David Mechler, Christian Schischo, Serioga L, Michael Bormann, Nightbert, The Real Suda Fan, Njom Njom Njom, Arthur Frese, Machtbrock 22, JD1988, Ape Fiction und das Upgrade von 3,80 auf 10 Euro, der Edge 2212. Dann haben wir noch die 15 Euro von Janis Just und Pitchin und die 25 Euro von Axel Smith.
Vielen lieben Dank an euch.
Vielen Dank.
Und ich bedanke mich natürlich bei dir.
Ne? Ja,
danke, immer, dass du dabei warst.
Immer.
Ja, und sage ich schon mal tschüss, bleib wütend, denn nur mit Wut können wir was ändern.
So sieht's aus.
Ja.
Bis dann.
Bis dann. Bye.